Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 10. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Die Universität Wittenherdecke ist eine kleine Universität und kleine Universitäten haben den Vorteil, dass sie Dinge manchmal relativ schnell umsetzen und verändern können, anders als das große und eher träge Organisationen machen können. Eine dieser Umstellungen, die vor ein paar Jahren hier mal stattgefunden haben, ist, dass eine Didaktik, eine Lehrform Einzug gehalten hat, die man problemorientiertes Lernen nennt. Insbesondere in der Humanmedizin wird das durchgeführt. Ich weiß gar nicht, ob es noch an anderen Orten der Fall ist, aber wir bleiben heute erstmal bei der Humanmedizin, da meine beiden Gesprächspartnerinnen, das ist einmal die Frau Dr. Katrin Peters und die Frau Dr. Michaela Zupanik. Herzlich willkommen beiden. Ich darf du sagen, weil wir direkte Kollegen sind. Die beschäftigen sich damit im Bereich der Humanmedizin. Was das genau ist, das problemorientierte Lernen, wo das herkommt, was man damit so anfangen kann und was das an einer Universität alles so auch nach sich zieht an Forschungsfragen, das wollen wir uns heute mal so ein bisschen vornehmen. Und wir knüpfen damit natürlich auch an das Thema vom Podcast von der Episode Nummer 9, als ich mit dem Professor Arnold über Lehre allgemein gesprochen habe. Da hatten wir ja den lustigen Effekt, dass der Herr Arnold als Humanmediziner Lehre für die Zahnmedizin macht. Und jetzt sitzen mir gegenüber eine Biologin und eine Psychologin, die machen Lehre für die Humanmedizin. Also es ist ein bisschen schief alles, aber das scheint ja normal zu sein. Wie aber immer möchte ich gerne, bevor wir in das Thema eintauchen, auf die Personen ein bisschen blicken. Und die schlichte Frage, liebe Katrin, wie kommst du eigentlich hier hin zu dieser Uni? Wie lange bist du denn überhaupt schon da?
Tja, lieber Martin, herzlich willkommen auch dir.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich bin ja quasi deine älteste Kollegin und deine längste Kollegin. Nicht ganz deine älteste, aber deine längste Kollegin.
Ja, die Lilly war schon da, ne? Aber die Lilly war ja schon immer da, sozusagen. Ja. Die zählt nicht.
Ich bin im Jahr 1995 hier das erste Mal an der Uni aufgeschlagen und zwar nur im Bereich der Lehre. Lustigerweise in dem Fach von Herrn Arnold, aber ohne Herrn Arnold zu kennen.
Aha.
Und auch ohne ihn da zu sehen. Ich bin nämlich von seinem Kollegen, dem Herrn Professor Heine, quasi angeworben worden. Es war ein großer Glücksfall für mich, weil ich in der Bochumer Universität nicht mehr lange Vertrag hatte, noch anderthalb Jahre. Und ich musste mich eigentlich umgucken. Und als Biologin arbeitend in der Anatomie hat man nicht so wahnsinnig große Wahlmöglichkeiten, wo man arbeiten kann.
Also du hast Biologie,
studiert,
bist diplomiert.
Ich bin Diplombiologin.
Biologin, genau. Und promovierte Naturwissenschaftlerin.
Ja,
oder?
Genau. Ja. Dr. Rennert heißt das.
Rennert, richtig. Genau. Und da hast du in der Anatomie gearbeitet.
Ja, das ist so ein Wechselfach für viele Biologen, weil man als Biologin sehr schwer in der Biologie unterkommt. Gibt es wenig Stellen und in der Anatomie werden immer Menschen gesucht, vor allen Dingen, um dort Lehre zu machen. Und die Lehre ist dann immer für Humanmedizinstudenten. Lehre des menschlichen Körpers, Präparierkurse, Histologiekurse. Ich nehme an, dass das Herr Arnold alles erzählt hat in der letzten Folge.
Ja.
Ich habe das leider noch nicht gehört, nur reingehört. Ja, und dann hat man als Assistentin nur 5 Jahre Zeit, um an einer staatlichen Universität die Assistentenstelle auszufüllen. Und während dieser Zeit, soll ich es wirklich erzählen? Ich erzähle jetzt mal ganz aus dem Nähkästchen, lag ich eines Sonntags in der Badewanne, wie ich es oft tue, und erhielt einen Anruf. Und am anderen Ende des Hörers war Herr Professor Heine, den ich nicht kannte, von dem ich noch nie gehört hatte. Und er sagte, Frau Peters, ich habe hier Unterlagen von Ihnen auf meinem Schreibtisch liegen und sehe, Sie sind eine ausgefuchste Neuroanatomin. Haben Sie Lust, Lehre zu machen? Es sieht ganz so aus. Und ich sagte dann, ja, Herr Heine, habe große Lust, Lehre zu machen. Macht das ja auch hier gerade in Bochum. Und der Hintergrund war, ich hatte Gelder beantragt und er hat das als Gutachter meinen Lebenslauf in die Hand bekommen.
Ach so.
So.
Mhm.
Hatte das also gesehen. Ja, und dann hat er mich eingeladen und dann bin ich hierher gekommen, 1995. Da war der Umzug noch nicht so lange vorbei in diesen Campus hier.
Ja, 93, glaube ich, war.
Genau, es roch alles noch schön neu und sehr nach Zahnmedizin, wenn man reinkam. Und es war alles noch schön weiß angestrichen und alles strahlte. Und ich kam aus dem Bochumer Moloch der Ruhr-Universität und war völlig überwältigt, dass so eine Universität aussehen kann. Ja, und dann nahm mich der Herr Heine mit in seinen Unterricht, der hier nicht Vorlesung hieß und heißt und auch nicht Seminar, sondern Sprechstunde. Und in dieser Anatomie-Sprechstunde saß ich dann hinten drin und habe gesehen, wie er da mit 20 Studierenden umgeht und wie die an einem Patientenfall sich Anatomie erarbeiten. Und ich habe es nicht ganz verstanden, was sie da eigentlich machen, war aber fasziniert. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und er sagte halt, ich glaube, das Ministerium hatte verlangt, dass die Studierendenzahlen erhöht werden, von 30 auf 42.
Ja, richtig, da war mal was.
War im Jahr 1995 und dann hat er gesagt, das kann ich nicht mehr alleine bewältigen, ich brauche eine Assistentin und er hatte eine Stelle. Und ob ich mir das angucken wollte. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ist ja eigentlich die Gelegenheit schlechthin, hier reinzugucken. Und dann habe ich das sehr kurz entschlossen als Lehrbeauftragte neben meiner normalen Tätigkeit an der Ruhr-Uni gemacht und bin anderthalb Jahre hier als Lehrbeauftragte in der Anatomie gewesen und habe das problemorientierte Lernen aus der Dozentensicht kennengelernt, habe aber in diesen ganzen anderthalb Jahren nicht begriffen, wirklich, worum es geht oder was die Studierenden
verbergen können.
Ja, ich hab's einigermaßen verborgen, aber ich habe erst später gemerkt, wie wenig ich davon verstanden hatte. Es war ja gut. Waren, glaube ich, alle zufrieden. Also so zufrieden zumindest, dass ich nach den anderthalb Jahren, als meine Stelle dann in Bochum ausgelaufen war, hier übernommen wurde als Vollassistentin in der Anatomie.
Aber um das jetzt nochmal festzuhalten, du hast dich gar nicht hierhin beworben, sondern du hast passiv, gemütlich in deiner Badewanne gelegen und dann so hat Witten angerufen.
Ja.
Wahnsinn. Warten Sie mal, ich ziehe mir mal gerade was an.
Miteinander reden. Ja, es war ein großes Glück. Mhm. Es war ein großes Glück. Ich hätte mich ja kurz darauf anfangen müssen zu bewerben in anderen Unis, an anderen Fächern, vielleicht nochmal zurück in die Biologie. Da war ich noch nicht wirklich sicher, ob ich mein Leben lang in der Anatomie bleiben wollte. Also es war noch ein bisschen offener als heute. Aber es war ein großes Glück. Ich denke ganz oft daran zurück, wie glücklich mich das dann letztendlich gemacht hat.
Es ist auch die Frage, ob es auch für das Haus ein großes Glück gewesen ist. Ich würde nämlich schon sagen, letztendlich ist es auch für Witten ein Glück, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Aber wir wollen jetzt mal nicht hier die Lobhudelei auspacken.
Nein, das wollen wir nicht auspacken.
Wenden wir uns mal der Dr. Michaela Zupernick zu. Wir kennen uns noch nicht so lange. 1995, sagte die Katrin Peter. Nein, ich bin ja 96 erst gekommen. Also das erste Jahr Lehrbeauftragte Zeit hast du sozusagen alleine hier verbracht. Wir kennen uns aber auch schon etwas länger, als du jetzt hier als Psychologin bin, weil wir mal gemeinsam am Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund getätigt haben, als ich noch studentische Hilfskraft war. Da warst du schon Psychologin.
Da hattest du gerade deine Diplomarbeit geschrieben.
Echt?
Ja.
Hatte ich schon fertig? Naja. Wirklich?
Ja, wirklich.
Wow. Ich weiß nicht, das ist alles ein schönes Beispiel, wie man eben nicht lernen sollte. Lernen auch vergessen. Aber da
kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn wir es nicht vergessen.
Michaela, wo hast du deine Meriten erworben? Wo bist du zur Psychologin geworden und warum überhaupt?
Warum bin ich Psychologin geworden? Was soll ich jetzt sagen? Es ist kein Auswahlverfahren. Ich kann nicht sagen, ich wollte das schon immer. Ich kann auch nicht sagen, ich wollte den Menschen helfen oder was weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich Psychologie studiert in Wuppertal und habe da auch mein Diplom gemacht und bin danach eben zu diesem Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund gegangen. Und da habe ich dann später auch promoviert zum Thema, also mit einer neurotoxischen Fragestellung. Und ja, dann hat es mich ziemlich weit rum verschlagen, so wie das ist mit den befristeten Verträgen. Ich war dann eine Zeit lang in Aachen im Uniklinikum. Da habe da die Medizinpsychologie kennengelernt und eben auch mich weiterhin mit neuropsychologischen Fragestellungen beschäftigt. Dann war ich eine Zeit lang auch selbstständig, habe statistische Beratung gemacht. Dann war ich wieder an der Uni Dortmund. Da bin ich dann erstmalig in Kontakt gekommen mit der Bildungsforschung. Und als da dann der Vertrag dann langsam auslief, habe ich mich umgeschaut und hier eben mich aktiv beworben und nicht aus der Badewanne heraus, sondern vom Schreibtisch her. Und zwar damals zu dem Institut für Didaktik und Bildungsforschung, also was jetzt noch existiert, was aber gerade zurzeit nicht besetzt ist, weil eben Martin Fischer nach München gegangen ist. Das war eine Projektstelle, da ging es um Kommunikationstraining für Ärztinnen und Ärzte, was eben auch ja, zum Teil mit Rollen spielen sollte, sollte die Arzt-Patient-Gesprächsführung erlernt werden, zum Teil aber auch computerbasiert, dass man sich die Theorie eben schon mal anschauen kann in Ruhe alleine zu Hause. So bin ich hier hingekommen, das war Ende 2009, also ich bin noch gar nicht so lange hier, bin aber hier im Haus auch schon ein bisschen rumgewandert, insofern, dass ich jetzt auch eine halbe Stelle im Studiendekanat habe, im Prüfungswesen. Jo.
Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vor meinem geistigen Auge oder vor meinem Auge, ich sage mal reales sozusagen, die Katrin hat das Thema Lehre aus der ganz praktischen Sicht erlebt, mit, also ist sozusagen in die Praxis hier reingekommen und du bist eher auf dem theoretischen Zweig, also die Didaktik, Forschung, Bildungsforschung und das Ganze mehr so theoretisch angeschaut,
ja,
wenn man das so sagen kann.
Genau. Oh. Also ich habe mich dann schon im STUFU eben umgetan, weil das die Möglichkeit ist, eben auch Lehre anzubieten. Als Psychologin in der Medizin kann ich das ja nicht. Und im STUFU konnte ich dann halt auch einen Kurs anbieten.
Mhm. Hattest du vorher von der Uni Wittenherdecke schon mal was gehört? Ich meine, als du 2009 gekommen bist, da war ja die Uni relativ lange und viel in den Medien gewesen, als die machen zu und da geht alles den Bach runter und so weiter. Hast du das mitbekommen? Und
ja, das habe ich mitbekommen.
Hast du dich trotzdem beworben?
Ich habe mich trotzdem beworben.
Mutig?
Ja, wieso? Ich meine, wenn man irgendwie 15 Jahre in der Wissenschaft arbeitet, mit zeitlich befristeten Verträgen,
da braucht
man
egal,
mit begrenzten,
ja,
Professorenstellen, das... ist klar, dann ist das normal. Man hat erstmal einen Vertrag für 1-2 Jahre und fertig. Das ist normal.
Also das Ende ist immer gleich mit einkalkuliert sozusagen.
Ja, ja, das ist, sobald man eine Zusage hat und irgendwo eine Stelle anfängt, kann man kurz durchatmen und dann muss man sich schon wieder woanders bewerben.
Mhm. Und wie war das bei dir, Katrin, als du damals diese Doppelsituation hattest, also hier Lehrbeauftragte, aber in Bochum auch Lehre machend, dann haben deine Kollegen ja sicherlich auch davon mitbekommen, dass du jetzt in Witten bist. Wie war denn da irgendwie die Wahrnehmung von Witten?
Ach, die war nicht so sehr interessant, glaube ich. Also tatsächlich.
Echt?
Ja. Also ich hatte eine Freundin, die ich da hatte, die hat sich dafür interessiert, weil wir befreundet waren. Also die hat da meinen Weg auch begleitet. Ansonsten, es war auch nicht so auffällig. Also ich bin zweimal in der Woche für 1,5 Stunden verschwunden. Zweimal für 3 Stunden. Dann bin ich wiedergekommen. Für mich selber war das sehr anstrengend, die Zeit. Weil man als Assistentin an einer staatlichen Uni, da hatte ich einen ganz normalen Assistentenjob und da ist ja die Hauptaufgabe die Forschung. Also ich stand den ganzen Tag im Labor und habe Versuche gemacht und ausgewertet und habe versucht, Sachen zu schreiben. Und die Lehre, da macht man nicht so viel als Assistentin in einer staatlichen Uni. Da durfte ich 3 Themen im Histologiekurs machen und hatte einen Tisch im Präparierkurs und keine Vorlesung und keinen regulären irgendwie Unterricht über Semester lang. Und hier ganz anders bin ich eingestiegen tatsächlich und habe ab Tag 1 dann die gesamte Anatomie lehren müssen, obwohl ich das gar nicht konnte und auch nicht wusste, was Pol ist. Das war schon eine lustige Zeit. Also ich habe immer zu Hause gesessen und mir versucht, die Themen, also die Patientengeschichten durchzulesen, mir die Themen dazu zusammenzustellen, was ich da in Anatomie für wichtig erachte und es dann auch noch hier an Mann und Frau zu bringen. Da waren mir die Studenten oft über. das war eine schöne, wilde Zeit, wo wir auch viel darüber diskutiert haben, wie man gut Unterricht macht und eben nicht. Und da habe ich viel gelernt, habe ich sehr, sehr viel gelernt und musste mich dem hier nähern. Und davon haben meine Kollegen nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Und ich war auch so, ich hatte die Schiene eingeschlagen und hatte mich entschieden, nicht an der Uni, an der Ruhr-Uni Bochum mich zu habilitieren, was der normale akademische Weiterweg gewesen wäre. Ich hatte gemerkt, dass Forschung nicht ganz mein Ding ist und dass es mich quält, Paper zu schreiben und immer wieder Anträge zu schreiben, um Geld zu bekommen. Und ich war da meines Erachtens nach auch nicht gut. Und in der Lehre bin ich immer aufgeblüht. Und als ich dann hier die Chance hatte, verstärkt in die Lehre einzutreten und dann mehr Übergewicht da zu haben, da habe ich das sehr, sehr gerne angenommen und dann eben diese anderthalb Jahre mich hier reingefummelt.
Ich finde das gerade, das erinnere ich mich selber dran, weil wir ja vom Institut für Arbeitsphysiologie sprachen. Ich bin damals von dort, habe ich mich hierhin beworben.
Ja.
Und eine Kollegin da kam sofort angelaufen mit einer Kopie, einer Privatkopie natürlich, vom Buch Der staatlich bewirtschaftete Geist von Konrad Schilly. Und da habe ich dann rumgestöbert und gelesen und fand das auch alles ziemlich einleuchtend, was er da so geschrieben hat. Hatte aber auch den Riesenvorteil, als ich dann hier zum Vorstellungsgespräch geladen wurde, konnte ich daraus natürlich ganz gut auch zitieren. Und vielleicht hat mir das sogar den einen oder anderen Punkt gebracht. Das kann natürlich sein.
Du kannst mir nachher sagen, welche Kollegin das war.
Wenn ich das noch wüsste. Aber ich habe letztendlich, es gibt irgendwo auf unserer Homepage, wahrscheinlich aber im versteckten Moodle-Bereich, da gibt es dieses Buch tatsächlich auch nochmal zum PDF als zum Nachlesen. Müsste man tatsächlich mal wieder reingucken, was er da so geschrieben hat.
Aber damals, du erinnerst dich, war ja die Uni eher mit positiven Schlagzeilen, die machen da Neues in der Presse und überall.
Jein, als ich kam, war gerade die Gebühren okay. Da war gerade hier heftige Diskussionen darüber, ob Studierenden an der Ausbildung hier finanziell beteiligt werden können oder nicht.
Und wenn überhaupt, hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen so den elitären Touch. Das wurde mir dann nachher vorgeworfen, also gehst du an eine Privatuni und so, was willst du denn da? Und nur die Kinder von reichen Eltern ausbilden. Und das habe ich natürlich ab Tag 1 gesehen, dass das nicht so war. Also das kann man ja sofort sehen, wenn man hier drin ist. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Siehst du das nicht mehr, weil du einen anderen Blick
geworden
hast?
Oder sind andere Menschen geworden.
Anders geworden.
Ja.
Muss auch mit der Zeit gehen. Vielleicht sind das die Entwicklungen, die das so mit sich bringt. Jetzt bist du ja aber als Anatomie-Dozentin, sagst du gerade hier hingekommen, bist aber jetzt an einer Position, wo du die Lehre, also das problemorientierte Lernen, das ganze Verfahren hier sozusagen managed. Also das, du bist, also man macht, sagt ja manchmal, du bist die Mutter des Pol. Ob das jetzt so richtig ist und so stimmt, das kannst du vielleicht selber sagen. Wie ist denn das dann gekommen?
Ja, ich habe, als ich hier ein Jahr ungefähr war, glaube ich, 1996 müsste das ungefähr gewesen sein, hat mich der Professor, der mich geholt hat, wieder verlassen. Also er ist dann gegangen und ich bin geblieben. Und dann war das Anatomische Institut in der Humanmedizin unbesetzt, außer meiner Stelle. Und ich habe das dann anderthalb Jahre, glaube ich, oder ein Jahr so quasi in kommissarischer Leitung gehabt, ehe dann der Lehrstuhl wieder berufen wurde und Herr Reis gekommen ist. Und in der Zeit hatte ich gut zu tun, nur Lehre zu machen. Da hatte ich alle Studierenden in meiner Hand. Und danach war es dann aber wieder, natürlich bin ich ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser geraten. Und an der Uni Forschung in der Anatomie zu machen, hier an dieser Uni, ist ein bisschen schwer, weil es gibt nur ein sehr kleines Labor und ich habe auch nicht wirklich ein Forschungsthema hier gefunden und habe immer gedacht, schmeiß dich mehr in die Lehre und auch in die Organisation der Lehre. Und Pol, das problemorientierte Lernen, hat mich wirklich begeistert. Und wir hatten damals noch eine Kollegin im Studiendekanat, die Gudrun Bornhöft, mit der wir lange, lange Abende hier gesessen haben und darüber nachgedacht haben, wie machen wir gute Lehre, wie können wir das Pol noch besser machen, wie können wir gute Geschichten schreiben. Dann haben wir angefangen, neue Prüfungsformen zu entwickeln mit dem MEQ, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Und da ist so, das hat in mir Feuer entfacht für Lehre und für Modernisieren und für andere Didaktik als gewöhnlich. Und dann ist 1999 die Approbationsordnung für Ärzte geändert worden und oder 98 sogar schon, ich weiß es nicht genau, habe ich verdrängt, und hat uns die Modellklausel beschert. Und das war der Startpunkt, wo wir in der Medizin uns hinsetzen konnten und sagen, okay, jetzt dürfen wir endlich nach Jahrzehnten, glaube ich, des Vorlaufs einen Modellstudiengang initiieren und formulieren und ausgestalten, der uns ein bisschen teilweise von der sehr rigiden Approbationsordnung entfernen lässt und wo wir etwas mehr von dem umsetzen können, was wir wollen. Und da wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und da habe ich mich gemeldet. Und da war ich dann dabei und das war ein sehr schönes Jahr. Das ganze Jahr 1999 haben wir da mit zwei Studierenden und mir und vielen, vielen Anhängen und vielen Arbeitsgruppensitzungen und die Professoren wurden einbezogen, die ganze Fakultät wurde einbezogen und ihr alle wurdet einbezogen.
Ich überlege gerade, ob das diese Pressure Group Zeit gewesen ist.
Ach du lieber Gott, war auch lustig.
Ja, und dann bin ich leider zu spät gekommen, das mitzukriegen. Ja,
nach dem Jahr immerhin hatten wir es geschafft, ein Konzept zu entwickeln und ein dickes Papier von 100 Seiten, das soll der Modellstudiengang werden, zu schreiben. Und das wurde dann im Ministerium und im Landesprüfungsamt gelesen und lange auch diskutiert und nochmal geändert und Ordnungen geschrieben und all das habe ich mitgemacht und habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Mhm. Und danach war eigentlich der einzig logische Weg, habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne auch eine Stelle im Studiendekanat haben und seitdem habe ich eine geteilte Stelle. Ich bin zu 3/4 meiner Arbeitszeit, Kraft im Studiendekanat und zu 1/4 in der Anatomie.
Studiendekanat vielleicht für alle, die das so nicht kennen. Ich sage immer, das ist die Schnittstelle zwischen Dozenten und Studierenden. Also da werden die Stundenpläne gemacht, da werden die Anmeldungen gemacht, da werden die Verträge gemacht für die Dozenten, also die Lehraufträge ausgegeben, da werden die Räume gebucht, weil das mal klappt.
Genau, ja, das ist jetzt das Formale.
Also die Schnittstelle sozusagen.
Das ist das Formale und das Inhaltliche. Wir machen ja die Gesamtkonzeption des Studiengangs.
Wo will man eigentlich hin und auf welche Art und Weise?
Das Curriculum, welches, genau. Ja. Was soll wann, wie unterrichtet werden? Wir dürfen mittlerweile Teile vom Staatsexamen, also vom staatlichen Examen, hier in eigener Regie durchführen. Das ist auch ein Teil des Modellstudiengangs. Das führt dazu, dass wir viel, viel Arbeitszeit und Kraft auch in die Erstellung von Prüfungen stecken müssen. Da ist Kollegin Michaela ja auch beteiligt. Ja,
ich muss was sagen, am Kopfnicken sieht man nicht.
Ne? Stimmt, das ist gut.
Sag doch mal ja.
Sei denn, du könntest geräuschvoll nicken, aber. Also ihr seid jetzt beide Mitarbeiterinnen im Studiendekanat. Genau. Du auch zu
ich
drei Viertel,
ne, halb.
Ne, halbe Stelle Studiendekanat.
Es wirkt wie drei Viertel.
Okay. Also was Katrin gerade sagte, Modellstudiengang Humanmedizin, das ist vielleicht ein ganz großes Thema, wo man sich auch nochmal gesondert drauf stürzen müsste. Die Besonderheit ist, dass die früher drei, heute zwei ärztlichen Teile der ärztlichen Prüfung, dass dort, also heute gibt es zwei Teile der ärztlichen Prüfung, auch erstes und zweites Staatsexamen genannt, die werden üblicherweise unabhängig von der Fakultät, wo man studiert, über das Landesprüfungsamt oder das Institut für medizinische pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz bearbeitet und angeboten. Dieses erste Staatsexamen dürfen wir mit hauseigenen Prüfungen äquivalent durchführen. Also das ist die Besonderheit, also die formale, das, was am ehesten ins Auge fällt eigentlich. Das problemorientierte Lernen allerdings, das gab es ja auch schon vor der Zeit, als der Modellstudiengang da war. Ich kann mich erinnern, dass die alte Studiendekanin immer sagte, wir versuchen die Grenzen, die uns die Approbationsordnung steckt, maximal auszuloten. Ja. Und sagte immer, dass man auf ein Thema aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Fachperspektiven drauf guckt, das verbietet die alte Ordnung auch gar nicht. Das heißt also, das problemorientierte Lernen ist auch durch die zurzeit gültige Approbationsordnung für den Regelstudiengang nicht verboten. Könnte man auch machen.
jetzt durch die neue sogar erwünscht. Mhm. Steht mittlerweile nach 10, 15 Jahren auch jetzt in der Approbationsordnung drin, man solle doch bitte problemorientiert unterrichten, zumindest zu teilen. Aber damals waren die Leute sehr schlau, die hier an der Uni das problemorientierte Lernen eingeführt haben. Das Ziel war eigentlich immer diese strikte Teilung zwischen vorklinischer Ausbildung und klinischer Ausbildung aufzuweichen. In der Vorklinik, vor dem Physikum, wie man sagt, wurden ja immer nur naturwissenschaftliche Grundlagenfächer unterrichtet. Also da fängt ein klassisches Medizinstudium mit Mathematik und Physik und Chemie an und dann vielleicht Terminologie, wo man lernt, welche lateinischen Wörter was bedeuten. Sprache in der Medizin ist ja zu großen Teilen lateinisch und griechisch geprägt, vor allen Dingen lateinisch. Und da müssen die Studierenden, die an der Schule nicht Latein hatten, müssen hart viel büffeln, da mal einen Blick nehmen. Und dann ging es weiter mit etwas angenäherteren Fächern wie Anatomie, also Aufbau des Körpers, Physiologie, Funktion des Körpers, Biochemie, was passiert da an Stoffwechselvorgängen im Körper. Aber das war es dann auch. Man hat traditionell keinen Kontakt zu Patienten. Man beschäftigt sich auch in diesem Abschnitt nicht mit Krankheitsbildern oder Therapien oder irgendetwas anderem. Und das startet normalerweise erst nach dem Physikum. Mhm. Und da war eben die Tendenz, immer schon das aufzuweichen. Und man konnte das gut aufweichen, auch unter der alten Approbationsordnung, indem man sie ausschöpft. Wir werden nie vergessen, Konrad Schilly hat ja immer gesagt, schmeißt doch alles da über Bord, was ihr macht, und schickt die Studenten einfach nur 6 Jahre in die Klinik oder in eine Arztpraxis, hängt die an den Kittelzipfel des Arztes oder an den Rockzipfel, hieß es ja immer, Rockzipfelpraktikum, ja. War dann auch ein stehender Begriff, den wir hier immer benutzt haben. Und die lernen dann über die 6 Jahre schon, was die Medizin bedeutet. Könnte man machen, glaube ich, wäre aber sehr, man könnte sich, glaube ich, als Student verzetteln oder verlaufen oder
Es ist sicherlich bei der Spezialisierung der medizinischen Berufe dann auch eine einseitige Sache, genau. Je nachdem, wo man landet.
Ja, und dann haben halt die Studenten sind ja bei uns immer sehr reisefreudig und sind in Maastricht in Holland gewesen und in Schweden in Linköping und in Italien und überall, wo es Reformuniversitäten gab und haben geschnüffelt, was gibt's für tolle Lernformen und Lehrformen und haben allerlei hierher mitgebracht. Und ganz viel von dem, was wir heute machen, ist einfach von Studierenden hier eingeführt. Und auch das problemorientierte Lernen wurde mir zumindest erzählt, ist vor meiner Zeit, wurde 1992 ja komplett hier eingeführt. Da wurde das gesamte Medizincurriculum umgeworfen und in den ersten 3 Jahren wurden nicht mehr die Fächer einzeln gelehrt, wie es da auch noch Sitte war, sondern man hat angefangen, an Patientenfallgeschichten zu lernen. Und das ist auch heute noch so. Wir haben das jetzt sehr formalisiert. Es gibt in jeder Woche eine neue Fallgeschichte, die von Studierenden in kleinen Gruppen gelesen wird und angeguckt wird und nach bestimmten Kriterien und Schritten des Denkens durchdacht und diskutiert werden. Und anhand dieser Fallgeschichten insgesamt über die ersten 4 Semester bis zum Physikum sind es 50 Fallgeschichten ungefähr, erarbeiten sie sich alle Fächer, die ich eben schon genannt habe, aber eben auch noch viele, viele klinische dazu. Also sie beschäftigen sich auch schon mit Pharmakologie, mit Medikamenten, mit der Pathologie, mit krankhaften Veränderungen des menschlichen Gewebes und so weiter und so weiter, beschäftigen sich mit der Allgemeinmedizin und mit klinischen Fächern anhand immer dieser Patientenfallgeschichten. Und dadurch ist es halt diese Trennung sehr, sehr aufgeweicht.
Das ist jetzt schon Inhalt. Also ich glaube, die größte formale Herausforderung für eine Universität oder eine Fakultät, die das problemorientierte Lernen einführen möchte, ist doch, dass es einen gemeinsamen Takt gibt über alle Fachdisziplinen hinweg. Ja. Üblicherweise macht ja der Anatomie sein Lehrbuch X, oder sein Lehrplan X, der Physiologe seinen Lehrplan Y, der Mathematiker noch wieder was anderes, der Physiker das und alles unabhängig voneinander. Das heißt, ich habe meinetwegen von 8 bis 10 Uhr das eine Thema gehabt.
Hauptvorlesung, Anatomie,
irgendwas, genau.
Ja. Verdauungstrakt.
Ja, und dann, was habe ich gesagt, von 8 bis 10 und von 10 bis 12 habe ich dann Biologie, irgendwas ganz anderes.
Physik, oder so. Optik, 2. Ja. Oder so.
Also getrennte Dinge, die man da so anguckt. Und normalerweise sprechen die sich auch, also das ist jetzt mein Vorurteil, vielleicht stimmt das auch nicht, aber die sprechen sich normalerweise auch nicht darüber ab, was jetzt sozusagen Thema vielleicht des Semesters vielleicht noch sein soll, aber nicht auf keinen Fall Thema der Woche, oder?
Nee. Also das, ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit schon geändert. Wie es heute ist, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber als ich in der Ruhr-Uni war, da wurde nur gesagt, die Anatomen haben das Hauptschwergewicht im zweiten Semester, da fängt der Präp-Kurs an und so weiter. Dann kommen die Physiologen im dritten, die Biochemiker im vierten. Das führte dazu, dass wir im Präp-Kurs standen und wir mussten ja da immer Testate abnehmen mit den Studierenden, also kleine Prüfungen an der präparierten Leiche. Und dann habe ich gefragt, schilder mir doch mal was über den Magen. Also dann sagt man immer Form, Lage, Blutversorgung, Aufbau und Teilen und so weiter. Das hatten sie dann alles schön gelernt. Und dann sage ich, und jetzt erzähl mir noch mal, wie der Magen funktioniert, was gibt es da für Zellen, was passiert da physiologisch, also wie ist die Funktion des Magens. Dann sagen die,
Kommt im nächsten Semester.
Das können wir jetzt noch nicht. Das habe ich noch nicht gelernt. Da muss ich mich ja dann nochmal damit beschäftigen. Also sparsam da die Lücke gesetzt. Und dann sage ich, aber es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt den gesamten menschlichen Körper lernt, aber nicht, wie er funktioniert. Und das fand ich damals schon so irrwitzig. Und dann haben die es im nächsten Semester nur die Physiologie gelernt und darauf dann nochmal, was dann biochemisch da passiert. Und hier hat man halt ein Thema der Woche und das ist dann meistens halt der Mensch mit seiner Erkrankung. Also wir fangen ja immer an, das hören jetzt alle, ne? Das ist egal, das hört im ersten Semester nicht. Wir fangen an im ersten Semester, erste Woche mit einer Patientengeschichte, wo eine Dame mit ihrem Gatten in den Bergen ist und wandern geht und Knieschmerzen bekommt. Und dann beim Bergauf geht es noch, beim Bergab wird es immer schlimmer und dann geht sie zum Arzt und und nachher, ein paar Wochen später, ist es dann auch schon Schmerzen beim Geradeauslaufen, also ohne Berge und so weiter. Und die Studenten sitzen da und beschäftigen sich natürlich dann im Anschluss nicht nur mit dem Aufbau des Knies, sondern auch mit der Funktion. Und warum kann es denn sein, dass sie da Schmerzen bekommt? Und wenn sie dann weiterläuft, gehen die Schmerzen wieder weg? Und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Fächer damit involviert. Und nachher wird sie noch operiert in der weiteren Geschichte. Und dann lernt man, was sie in der OP mit ihr machen. Und dann kriegt sie Einlagen. Und also die müssen dann auch nochmal orthopädisch denken. Und dann denken sie womöglich noch Hilfsmittel. Wie kann ich das dann mit Einlagen ausgleichen? Und so weiter und so fort. Sie müssen also aus verschiedenen Fächern Schublädchen aufmachen und sich Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenangeln, um diesen Polfall der Woche besser zu verstehen. Und das ist halt das Schöne daran, man lernt immer in einem Grundzusammenhang, der Mensch mit seiner Erkrankung da ist. Und das kann man unglaublich gut erinnern.
Da kommen wir wahrscheinlich jetzt schon in die Richtung der Psychologie schon. Vielleicht kann man da schon mal so einen ersten Blick da drauf wagen. Also kann man solches, sagen wir mal, Vernetztes, wenn man sowas in so einem Kontext von so einem Fall wahrnimmt, kann man das wohl besser erinnern als separat gelerntes, nebeneinander stehendes Wissen?
Ja, klar. Klar, weil man den Fall fertig mit dem Interview. Na klar.
Dankeschön.
Weil die Rekonstruktion des Falls und damit auch der Gedächtnisinhalte, die damit zu tun haben, die gelingt einfach besser, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, darauf zuzugreifen. Ich kann darauf zugreifen, eben zum Beispiel über die Fächer, die da angesprochen werden. Ich kann über die Person, die in dem Fall vorgestellt wird, die mich irgendwie berührt hat oder auch nicht, vielleicht kann ich die gar nicht leiden, erinnere ich mich auch sehr gut. Alles, was besonders hervorsticht, also salient ist, gibt mir die Möglichkeit, da reinzugehen und zu sagen, ach, wie war das noch? Ach ja,
Salient heißt hervorstechend.
Ne? Und das kann alles sein. Kann auch sein, eben die Interaktion in der Polgruppe, die Diskussion darüber, wie sind wir darauf gekommen, eben anhand welcher Kette, die wir gebildet haben, sind wir dann zu dem Schluss gekommen, das kann nur das sein. Mhm. Also überhaupt mal richtig da anzukommen, welches Lernziel brauche ich da? Mhm. Ne? Ist es das Knie, wie sie gesagt hat, oder ist es vielleicht doch die Hüfte oder weiß ich nicht, was da zugrunde liegen könnte, ne? Ja, ich habe das mit den Polfällen zuallererst in Aachen kennengelernt, in der Medizinpsychologie, weil wir hatten auch fallbasiert eben Arzt-Patient-Kommunikation, so Anamnesegruppen gemacht. Aber das war überhaupt nicht so, also von den formalen Rahmenbedingungen her, so durchstrukturiert, wie das hier jetzt gemacht wird. Ne? Also das war dann nur praktisch eine kleine Fallvignette und um die Studierenden anzuregen, dass sie noch ein bisschen das Drumherum mit einbeziehen, also den Menschen auch sehen. Das war uns von der Psychologie dann auch wichtig, natürlich, aber wir konnten dann nicht mit dem medizinisch erforderlichen Wissen dann da reingehen. Und hier ist das viel strukturierter und klarer aufgebaut, also was einen Rahmen gibt, an dem man sich entlanghangeln kann, um das aufzuarbeiten.
Ich würde gerne noch einmal eine Nachfrage, weil ich das aus persönlichem Erleben, ich bewege mich ja, also ich habe eine Stunde Fahrt nach Hause zur Arbeit und zurück, also ich bin Pendler und habe dabei in der Regel irgendwelche Podcasts laufen. Manchmal höre ich aber auch eine Folge zweimal und dann kann ich mich manchmal, wenn ich einen Podcast höre, kann ich genau sagen, wo ich beim letzten Mal gewesen bin, als ich diese oder jene Stelle gehört habe. Das ist, und ich habe mir das nicht aktiv gemerkt. Es springt mich geradezu an. Dann höre ich einen Satz, den da irgendeiner sagt, der vielleicht auch salient ist, also irgendwie bei mir was eine Aufmerksamkeit erzeugt und sage, ach guck, das hast du letztens an der Kreuzung gehört. Und ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich das, es gibt keine Notwendigkeit, ich habe es nicht aktiv erlernt, aber es ist einfach da. Ich kann, das ist eine Verknüpfung, wo ich nicht mal weiß, wo die herkommt. Aber könnte es sein, dass man auf dem, also beim, wenn man so integriert lernt, dass man solchen Situationen den Weg ebnet, also dass die verstärkter vorkommen können, nutzt man das damit auch quasi mit?
Also alles, was emotional unterstützt wird, wird besser behalten. Also auch beim impliziten Lernen. Wenn mich irgendwas erregt, besonders positiv oder auch negativ, dann kann ich das besser behalten. Oder wenn es einfach nur da ist und immer wieder da ist, an derselben Stelle, dann kann ich das auch lernen.
Das ist die Wiederholung.
Das ist die Wiederholung, genau. Und auch das darüber sprechen mit den anderen.
Nicht alleine. Achso, schön.
Oder Klasse, was meinst du?
Nein, ich überlege nur gerade, weil ich nicht an meine eigenen Abschlussprüfungen denke, die waren emotional stark besetzt, nämlich vor Angst. Ich habe richtig gepaukt, um da durchzukommen. Diese jeweils, das waren dreimal 30 Minuten, die sind irgendwie in einem Zustand vorbeigegangen. Ich kann dir gar nicht sagen, was das war. Trance oder keine Ahnung. Du
kannst dich auch nicht dran erinnern.
Ich kann mich nicht dran erinnern, ja, genau. Ja, genau. Es so ist aber das. Auch in dem Tag, also ich bin dann, da war dann plötzlich so, oh, es ist vorbei und damit war aber auch alles, was ich da erinnert hatte, daher gekaut hatte, war weg. Ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern. Das ist völlig irre. Obwohl die Prüfungen gut gelaufen sind. Ich kann mich nicht beklagen. Also, aber es hat.
Das Angst löscht aus.
Aha.
Also das kann auch, Angst kann dir einfach das Gehirn wieder freilöschen. Das ist wie Taste drücken und tuck.
Ich hätte das jetzt auch zu den emotionalen Empfindungen gezählt. Und du hattest ja gerade gesagt, die emotionalen.
Es sollte nur gleich sein. Also wenn Leute Prüfungsangst haben, dann ist es am besten, wenn sie im Vorfeld eben diese Erregung, die durch eine Situation durch die Prüfung hervorgerufen wird, wenn sie die simulieren. Beim Lernen. Also wenn ich beim Lernen hin und her laufe, sodass mein Körper denkt, oh, es ist Action, ne? Und der Blutdruck ist ein bisschen höher als normal, dann kann ich was lernen und kann zum Beispiel die letzte Wiederholung. Und dann kann ich das in der Prüfung besser machen, weil ich im selben Erregungszustand bin. In der Prüfung geht das automatisch, da brauche ich nicht hin und her rennen. Da sitze ich da, habe aber ein Erregungslevel, als würde ich hin und her wandern. Und so kann ich mein Gedächtnis überlisten bzw. nutzen.
Ach so.
Das ist kompliziert, also das ist ja alles unglaublich kompliziert, wie man etwas wieder erinnert.
Aber, ja, das stimmt.
Es gibt viele Untersuchungen jetzt, dass man, also im Kontext lernen ist so ein Begriff. Man muss, und Kontext kann alles sein eben. Also wo ich sitze, wie es da riecht, genau, wie ich mich in dem Moment fühle. Aber eben da dringt halt auch etwas ein, dass es, je besser ich etwas in meinem eigenen Gehirn mit anderen Gedächtnissachen, also mit Wissen verknüpfen kann, umso leichter gelingt es mir nachher, das halt auch wieder rauszuholen. Und das ist halt beim problemorientierten Lernen führt man die Studierenden immer bis zu einem Punkt, bei dem sie selber merken, oder die führen sich selber dahin, kann man eigentlich eher sagen, da merken sie, hier kann ich nicht mehr weiter. Also sie durchdenken diese Fallgeschichten nach bestimmten Regeln der Kunst. Mhm. Das simuliert sehr das klinische Denken beziehungsweise wissenschaftliches Denken. Und irgendwann natürlich erreicht man den Punkt, wo man weiß, ich kann jetzt irgendwie die Lösung nicht finden, ich kann das jetzt nicht mehr weiter verstehen, durchdringen, weil mir einfach schlicht und einfach Wissen in bestimmten Gebieten fehlt. Und genau dazu kann ich mir dann Lernziele stellen. Also, und ich weiß vielleicht einfach Sachen noch nicht, die mein Mitkommilitone aber schon weiß. Und ich muss mir die dann halt auf einem anderen Niveau erarbeiten und hängen das dann in das, was ich in meinem Gehirn schon habe, rein. Und wenn ich möglichst gute Passung finde, dann gibt es halt hinterher ein Bild. Ich benutze immer das Bild von einem Puzzlespiel mit 10.000 Teilen. Zu Anfang des Studiums denkt man, man hätte gar keinen Teil, aber das stimmt überhaupt nicht. Die Erstsemesterstudenten, die hier sitzen im ersten Pol-Tutorium, die haben etliche Puzzlesteine. Die wissen ganz, ganz viel von der Medizin und vom Leben und von der Welt. Aber das ist vielleicht alles irgendwo verstreut. Da ist mal da ein Puzzlechen und da und dort. Und man muss quasi finden, wie man es ja auch macht, wenn man puzzelt. Man muss sich Steine raussuchen, die man an schon bestehende Inseln randocken kann.
Ja, oder erstmal farblich sortieren. Alles, was blau ist, könnte Himmel sein, kommt erstmal aufs Häuschen oder so.
Oder, ja, richtig. Mhm. Aber ich würde nie ein Puzzle machen, indem ich erst die unterste Reihe mache, dann die zweite Reihe der Steine, dann die dritte Reihe, dann die vierte Reihe. Und so arbeitet eher ein herkömmliches Studium. Da gieße ich erstmal unten Mathematik rein, dann darf ich Physik drauf gießen, dann sagt erst der Chemiker, jetzt haben die Studenten die Weihe, dass ich jetzt mal Chemie lesen darf und so weiter und so fort. So würde man nicht arbeiten.
Ich wollte noch eben sagen, zu dem, dass die Studierenden, die kommen mit Wissen hierhin. Wir sehen das im Progress-Test. Progress-Test zu Beginn des Studiums, da ist nicht null, was die wissen, sondern die kommen eben, die können von 200 Fragen, können die im Durchschnitt 5 richtig beantworten. Das ist nicht null.
Und es sind 200 Fragen, muss man vielleicht erklären.
Es sind schwierige Fragen auf Absolventenniveau. Genau. Ne? Also was jemand am ersten Tag beim Berufseinstieg alles drauf haben sollte, das sind 200 Fragen. Ein Absolvent könnte davon 70, 80, vielleicht die Supercracks 90 Fragen richtig beantworten. Und jemand, der blank hier hinkommt und einen Progress-Test macht, kann eben 5 Fragen richtig beantworten. Und das ist schon mal was, wenn man das zusammentut, weil alle können andere 5 Fragen richtig. Oder 1 oder manche können auch 10 Fragen, je nachdem, welche beruflichen Vorerfahrungen ich habe oder vielleicht auch Erkrankungen in der Familie, im näheren Bekanntenkreis. Da kann ich dann einfach 1, 2 Fragen mehr beantworten.
Um das vielleicht noch zu füttern, also der Progress-Test ist ein Ankreuztest, 200 Fragen. So schwierig, dass sie für Absolventen gedacht sind, wird aber auch schon Erstsemestern und Zweitsemestern vorgelegt. Und die haben dann das...
Allen Semestern.
Allen gleichzeitig, allen Semestern, also sozusagen. Ja, und Progress heißt er, weil man ihn natürlich jedes Semester macht und dann im Idealfall so eine Fieberkurve hat, wo man dann am besten so einen Anstieg sieht. Ich habe dazugelernt von einem, also ich kann mehr von diesen Fragen, die ja das gleiche Schwierigkeitsniveau haben, jeweils beantworten. Jetzt müssen wir ein bisschen sortieren, weil wir haben ja jetzt noch nicht, glaube ich, ganz raus, wie sich das eigentlich praktisch darstellt. Du hast gerade schon angefangen, dass sozusagen die Grenzen des eigenen Wissens erreicht werden und man dann irgendetwas unternimmt, um da dazu zu kommen. Was ist denn eigentlich die Grundfrage? Ist das tatsächlich schon die Situation, da ist ein Mensch, den gucke ich an, als wäre ich der Arzt, die Ärztin, und das wäre mein Patient oder meine Patientin. Das heißt, die Frau, die da in den Bergen unterwegs ist, wo es Knie weh tut, ich kriege diese Geschichte erzählt, aber mein Gedanke ist eigentlich, was muss ich oder was kann ich ihr an Therapien angedeihen lassen, damit es ihr wieder gut geht?
Was ist die Frage? Ja, das ist sehr weit gegriffen. Erstmal ist eine ganz simple Frage, was hat sie?
Ja, warum kommt sie zu mir?
Warum kommt sie? Was ist das? Wie kann ich all das erklären? Und dann im Kleinen, also erstmal, was hat sie? Das ist die Hauptfrage. Und dann warum hat sie Schmerzen? Warum? Kleinere Einzelfragen, die dahinter stehen.
Aber schon mit diesem ärztlichen Blick?
Schon mit dem ärztlichen Blick, ja. Man kann das alles auch ganz anders machen. Mhm. Problemorientiertes Lernen könnte man in jedem Studium, in der Schule, im Kindergarten schon machen. Das muss im Prinzip immer nur irgendeine Problemstellung im Mittelpunkt des Lernens stehen. Und in diesem Lernen muss man merken, wo man irgendwo an die Grenzen seines Wissens stößt. Ja. Und dann muss man versuchen, diese Wissensgrenzen zu erweitern. Und letztendlich ist, wenn ein Kind vor der Kommode steht und lernt, den Schlüssel umzudrehen und die Kommodenschublade, die abgeschlossen ist, irgendwie aufzumachen, im weitesten Sinne ist das problemorientiertes Lernen. Also wir benutzen, glaube ich, problemorientiertes Lernen andauernd im Alltag, andauernd, ohne zu wissen, dass wir beiden jetzt das problemorientiertes Lernen nennen würden. Also wenn wir mit dem Auto irgendwo stehen bleiben oder es fängt an zu stottern oder irgendetwas. Was macht man dann? Man hält an.
Ruft den ADAC.
Das wäre der erste Schritt, sein Wissen zu erweitern. Wenn du weißt, ich kann mit dem Auto überhaupt nichts anfangen, ich brauche noch nicht mal die Motorhaube aufzumachen, gar nichts, dann rufst du den ADAC oder deinen Papa oder deinen Freund oder irgendwie.
Das ist das Management des Nichtwissens dann.
Das Problem ist, dein Auto fährt nicht mehr und du musst irgendwie Lösungsansätze finden. Und du weißt.
Ach so, das ist auch schon ein Lösungsansatz.
Das ist problemorientiert. Und das ist problemorientiertes Lernen. Und du musst eine Idee haben, wie kann ich entweder mein Wissen erweitern selber oder wen kann ich fragen oder wen kann ich holen und mir helfen lassen oder so.
Ich muss ja auch erstmal feststellen, dass ich mir selbst nicht helfen kann in der Situation.
Genau.
So.
Und das problemorientierte Lernen kannst du in jeder Situation benutzen, in der du vor eine nicht sofort aus deinem eigenen Gehirn ohne Hilfsmittel zu lösende Situation stehst. Also Ärzte können Probleme lösen, allgemein. Also sie haben ganz viel gelernt, sie haben 6 Jahre studiert, sie haben 6 Jahre Weiterbildung gehabt und so weiter. Dann irgendwann kommt der Patient und sie befragen ihn, sie untersuchen sie und dann ist gut, das können sie alles aus dem Kopf. Sie müssen dann nicht nochmal das Buch aufschlagen. Mhm. In 90 von 100 Fällen können sie ihn behandeln und sagen so und so, nehmen Sie mal die und die Tabletten, dann wird es besser werden. Es kommt aber der 99. Patient rein und du weißt gar nicht, was der hat. Und du denkst, oh Gott, habe ich das schon mal gehabt? Nein. Was kann das sein? Mhm. Und in der Sekunde fängt problemorientiertes Lernen an.
Genau.
Genau das machen die Studenten, wenn die mit ihren Patientenfallgeschichten da sitzen. Mhm. Sie fangen nämlich an, nachzudenken, was weiß ich über den Patienten? Das nennt man den Schritt, erstmal die Informationen aus der Geschichte raussammeln. Oder der Arzt würde jetzt den Patienten befragen, eine Anamnese erheben, würde sich Informationen suchen. Würde dann versuchen, und was ist jetzt das Problem? Worum geht's? Sind es Kopfschmerzen, die nicht mehr aufhören? Oder ist das irgendetwas, weiß ich nicht, geschwollene Hände, die man nicht in den Griff kriegt? Das ist nicht Rheuma, das ist nichts, woran man sofort denkt. So, und jetzt musst du irgendwas machen. Und was macht man dann? Man versucht, das, was man schon weiß, zu bedenken, könnte es das sein, das. Also man geht in seinem ganzen Raster, in seinem Kopf ab, alle Möglichkeiten, die einem einfallen und versucht dann zu überlegen, was ist wahrscheinlich, was ist unwahrscheinlich, was sollte ich verfolgen als Arzt, wo muss ich vielleicht eine Untersuchung dranhängen oder wo muss ich noch weiter befragen oder wo muss ich ein Bild mal machen, ein Röntgenbild oder eine Sonografieuntersuchung oder irgendetwas. Und das, die Ärzte sammeln dann immer mehr Informationen. Und wenn sie hoffentlich in ihrem Studium gelernt haben, wie man dann weiterlernt, dann werden sie vielleicht wissen, wo sie auch nachgucken, welche Bücher sie aufschlagen müssen.
Welchen Kollegen sie fragen
welchen
können,
Kollegen sie
wer
fragen,
der Spezialist ist in dem Gebiet.
Wo man im Internet Sachen findet, wo es vielleicht Expertenportale gibt, die man befragen kann. Ärzte untereinander müssen sich helfen, weil es gibt so viele knifflige Fälle, das kann nicht jeder alles im Kopf haben. Und dieser ganze Prozess, das ist rein kulturproblemorientiertes Lernen.
Das heißt, Ärzte könnten auch kaputte Autos reparieren?
Auf jeden Fall.
Weil zumindest damit das Management kaputt.
Ich sage jetzt mal was Wildes, ich auch. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber natürlich, ich könnte mich dem nähern, dass ich mehr weiß, mehr verstanden habe, könnte vielleicht.
Ja, es gab früher, damals, als es noch Autos mit Vergasern gab. Und
da konnte man noch was selber machen.
Da gab es so schöne Hefte, die hießen, jetzt helfe ich mir selbst.
Hatte ich auch.
Und da war meistens
Pflege
hinten.
Und Wartung gibt es für jeden Autotyp genau. Das entsprechende Buch dazu.
Und ich hatte einen kleinen Käfer und zudem gab es auch so ein Buch. Und hinten drin war eine ausklappbare Tafel und da war ein Baumdiagramm. Es fing damit an, Motor läuft nicht. Und dann gingen zwei Wege, hat er Benzin, okay. Ja oder nein? Hat er Strom, ja, also gibt es einen Funken.
Also ein Fahrtdiagramm mit Entscheidungshilfe.
Genau, ne? Ist sozusagen der Brennstoff da und ist auch die Elektrik da, damit ein Funke da ist. Und man konnte dann immer sagen, ja oder nein? Und dann ging es einen Schritt weiter und dann, ja oder nein? Mhm. Ja, wenn kein Strom, warum nicht, ja? Guck mal bei der Batterie nach. Ist da der
Sicherung vielleicht
Sicherung kaputt, Batterie ja. Leer oder vielleicht die Lichtmaschine kaputt, aber gar nicht gemerkt, weil es erst über die Batterie gepuffert wurde und so weiter. Also dieses Baumdiagramm, und das habe ich mir immer so vorgestellt, so müssten Ärzte eigentlich auch denken. So,
das
ist ja eine Motordiagnose.
So werden heute viele Leitlinien geschrieben, also Absprachen, wie man zu ganz bekannten, definierten Erkrankungen vorgeht. Also wenn das, dann mache ich das. Wenn das nicht, dann mache ich das. Ganz genau, völlig richtig. Das Denken ist nochmal ein bisschen anders. Das Denken liegt weiter vorne. Das ist schon quasi, das sind Handlungsschemata, die du beschreibst eher. Das Nachdenken, das läuft noch eigentlich anders.
Aha.
Also da denke ich nicht in so einem Weg, wo ich mit einem Baumstamm anfange und dann nur zwei Möglichkeiten habe. Wenn jemand kommt zu dir, der sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann kann es unglaublich viele Ursachen haben. Und diese unglaublich vielen Ursachen, die hat ein guter Arzt, viele davon, in seinem Kopf. Und kann sagen, okay, das könnte ein Spannungskopfschmerz sein, weil man irgendwie Stress hatte und verkrampft gesessen hat. Das kann Migräne sein, das kann aber auch was Dramatisches sein, vielleicht gerade ein Schlaganfall im Kopf abgeht und so weiter. Da kannst du also eine Batterie aufmachen, ganz, ganz breit denken. Erstmal ganz, ganz breit denken. Und dann musst du das wieder eng fassen und sagen, das ist meine Idee A, war unwahrscheinlich, weil die ganz, ganz selten nur auftritt. Und meine Idee B ist genauso unwahrscheinlich, weil die tritt eigentlich immer erst bei Patienten über 90 auf. Und das war jetzt eine 27-jährige Frau oder so. Und so kannst du all deine Ideen nochmal durchgehen und prüfen. Das ist auch ein Schritt des problemorientierten Lernens, Hypothesenüberprüfung. Und sagen, das ist wahrscheinlich, das ist unwahrscheinlich. Und dann wird man quasi wieder eng. Und beim Arzt heißt es dann, und stellt eine Verdachtsdiagnose. Also das, was man nach Abwägen vieler, vieler Möglichkeiten als erstmal Wahrscheinlichstes ansieht. Und wenn man dann darauf kommt, meine wahrscheinlichste Hypothese, meine wahrscheinlichste Idee ist Migräne oder sowas, dann kann ich vielleicht in die Migräne-Leitlinie gehen und sagen, okay, jetzt A, B, dann kann ich Schritte verfolgen, frage ich nochmal dann ist so eher deine Art von Denken dran.
Na gut, dann erklärt sich das
oder
auch.
Oder auch Handeln, das sind Handlungsschemata.
Ja, ja, weil ich hatte mir nämlich schon die Frage gestellt, also so ein VW Käfer, der ist ja, also die Dinger sind ja baugleich, mehr oder weniger. Die kommen da vom Fließband und eins ist so wie das andere, gut, da ist vielleicht mal ein bisschen mehr Rost oder weniger, oder aber im Wesentlichen gleich. Die Menschen aber sind ja doch sehr individuell unterschiedlich.
Ja.
Und ja. da kann man mit solchen Leitlinien ja wahrscheinlich, also wenn die Leitlinie erst danach ansetzt, nachdem das Individuum sozusagen komplett durch, ja komplett in Anführungszeichen, aber wirklich als Individuum abgetastet worden ist und sagen, okay, jetzt mache ich die Schublade Migräne, Kopfschmerz auf und hol alles das raus, was da eben an Therapien oder an Möglichkeiten drinsteckt. Weil ich glaube, du passt da rein. Nein, ich sehe schon
Kopfschütteln. Ja, ich schüttel den Kopf, weil ich denke, da fehlt noch der Zwischenschritt. Das, was du beschrieben hast, das ist die differenzialdiagnostische Abklärung. Die folgt erst nach der Verdachtsdiagnose. Ne? Also wenn ich die Diagnose habe oder meine, es könnte Migräne sein, dann muss ich ja noch ausschließen, dass auch was anderes sein könnte. Und wenn es Migräne ist, muss das und das und das und das zutreffen. Das muss ich aber erst noch prüfen. Und wenn es positiv geprüft ist, dann ist die Verdachtsdiagnose bestätigt und ich weiß, dass es Migräne ist und kann den therapeutischen Prozess beginnen. Aber wenn es nicht positiv, wenn nur eine oder zwei Sachen nicht positiv geprüft werden können, dann muss ich ja im Entscheidungsbaum, wie beim VW Käfer, woanders abbiegen. Also so sehe ich das, aber vielleicht habe ich das mit dem medizinischen Verständnis. Was sagst du als Polbeauftragte dazu?
Ich glaube, wir vergaloppieren uns da in Themen, die wir alle nicht sattelfest haben. Aber,
super, ja. Statistiker, ja, nee, eine Biologin, ja, eine Psychologin,
genau.
Machen.
Reden über
wir
Medizin. Machen, genau.
Ich wollte grade,
wir machen da mal einen klaren.
Na, ich wollte gerade sagen, ja, wir geben ja immer unser Bestes. du könntest, glaube ich, ein ganzes Thema Podcast, individualisierte Medizin oder so machen. Mhm. Du hast völlig recht, jeder Mensch ist anders und man sollte das auch bemerken als Arzt und nicht Schubladenmedizin machen. Ganz wichtig. Ist aber ein Thema, wo ich mich nicht drüber auslassen würde, weil ich einfach zu wenig davon weiß. Da kann ich immer nur als ich bin Patientin, bin nicht Ärztin. Als Patientin wäre ich sehr, sehr froh, wenn die Ärzte mich mit einem Blick angucken, wo sie mich als Menschen wahrnehmen und wo sie eine Menge von mir mehr sehen, als nur das, was an körperlicher Untersuchung oder so da aus mir rauskommt. Aber ich glaube, geht hier sehr weit.
Ja, nur eine Frage noch, dieser neue Begriff personalisierte Medizin, geht der nicht genau in diese Richtung?
Genau, ja. Okay, aber also, da könntest du wirklich ein gutes, da gibt es reichlich Herren und Damen, die sich dazu äußern können. Ganz bestimmt. Genau.
Kommen wir runter, also wir sehen in etwa, wo das Ganze hinläuft. Also mit der Unschärfe, mit den Grenzen, mit den Nichtbeschreibbarkeiten, die wir jetzt hier erleben. Aber um es handhabbar zu machen für den Lehrbetrieb und für die Studierenden, ist das ja in eine etwas abgespeckte und vereinfachte Form gegossen. Mhm. So was wie Spielregeln. Mhm. 8 Schritte oder 7 Schritte, du hattest gerade schon 8 Schritte. Schritten gesprochen. Mhm. Also der erste Schritt war Sammeln von Informationen. Also was habe ich denn überhaupt? Und dann kommen noch weitere Schritte dazu. Damit ich mir das jetzt aber vorstellen kann, das sind jetzt Patientengeschichten, die auf einem Stück Papier daherkommen. Also die werden auch als Papierfälle bezeichnet.
Genau, also wenn wir spät genug das mal ordentlich beschreiben wollen.
Genau. wir haben das Pferdchen von hinten mal aufgezeichnet.
Wir teilen das ein Semester von uns, sind 42 Studierende, in 7 Gruppen A6 Studierende. Und in jede dieser kleinen Gruppen von 6 Studierenden setzen wir noch einen Arzt oder eine Ärztin dazu, die nennen wir Tutor, und einen älteren Studenten, den nennen wir Co-Tutor. Der hat das alles selber schon gemacht, der weiß, was problemorientiertes Lernen ist, der befindet sich schon in seinem klinischen Ausbildungsabschnitt, also ist ein erfahrener Student. Und diese 8 Leute arbeiten zusammen. Die kriegen jede Woche alle im Semester die gleiche Fallgeschichte. Die Fallgeschichte steht auf einem Blatt Papier und ist wirklich in Prosa geschrieben. Also da steht Frau Jutta Gobert, 55 Jahre alt, geht mit ihrem Mann in den Alpen wandern. Da steht, das ist nicht, man könnte das auch anders machen, die Berliner nehmen einfach Patientenakten aus dem Krankenhaus und werfen die in so ein Tutorium rein und die wühlen in diesen Akten und lesen einfach in Patientenakten. Könnte man auch machen, machen wir nicht.
Oder Patientenvorstellung wäre auch eine Möglichkeit.
Patientenvorstellung, man könnte einen Patienten mitbringen und die Studierenden könnten den befragen zum Beispiel auch selber. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen machen.
Kleine Videotakes oder so könnte man ja auch
denken. Könnte man auch machen, man könnte kleine Filme zeigen. Mhm. Richtig. Also wir machen aber eine Geschichte. Und diese Geschichte ist allermeistens in 2 Teile geteilt. Also man sieht zu Anfang nur den ersten Teil. Wir knicken einfach die Seite und klappen die in den zweiten Teil nach unten weg.
Und dann wird tatsächlich als erster Schritt die Geschichte vorgelesen.
Das also, macht dann der Tutor oder
nein,
der Chef
ein Student. Eigentlich mal, wenn eine gut funktionierende Tutoriumsgruppe regelt alles selber. Die Tutoren und die Co-Tutoren sind so eine Art Begleiter.
Die würdest du nicht zur Gruppe zählen?
Doch, eine studentische Tutoriumsgruppe.
Also
sorry,
die, ich
habe ein bisschen unscharf gesprochen. Die sechs Studenten, wenn die sehr gut, die haben alle Rollen verteilt. Einer liest vor, einer steht an der Tafel und schreibt, ein dritter ist Gesprächsleiter. Das machen die unter sich aus, die lernen das und da gibt es eben Regeln.
Ein Vierter hat wahrscheinlich das Laptop auf den Knien und guckt die Begriffe nach
das
oder
rotiert.
Was?
Nee, auch nicht.
Auch
nein,
nicht?
Nein, wir arbeiten eigentlich
guckt
sehr
auf die Zeit, ob die Zeit für die Schritte eingehalten wird.
Also
das ist auch noch eine Aufgabe.
Die Wittner-Pol-Tutorien arbeiten sehr altertümlich.
Ach.
Ja. Also man arbeitet an der Tafel oder auf einem Stück Papier, was an der Wand hängt.
Ja, gut, das ist jetzt nicht so.
Laptop habe ich verboten.
Ah, okay.
Jetzt kommt's raus.
Dann brauchen wir ja nicht zu fragen, warum nicht.
Ja, weil alles, was aus dem Bildschirmausschnitt nach oben weggescrollt ist, sieht man ja nicht mehr. Und all das, womit die Studenten arbeiten und denken sollen, muss gleichzeitig sichtbar sein. Es muss an der Tafel stehen. Die müssen über ein gemeinsames Bild sprechen.
Ach so, ja, ich dachte jetzt zum Beispiel, wenn so ein Begriff fällt wie salient und keiner weiß, was es ist, dann gebe ich das mal eben da in so einer Suchmaschine
das kann man
und rufe dann zu, das heißt hervorgehoben. Oder?
Das kann man mal machen, aber eigentlich setzen wir die Tutoren und Co-Tutoren dazu, dass die solche Fragen beantworten.
Ach so, eine menschliche Enzyklopädie. Das dürfen die dann auch sagen.
Das dürfen die sagen. Mhm. Lesen und Begriffsklärung, Schritt 1.
Ah ja.
Genau. Sehr schön. Genau, dann der zweite Schritt ist, man sammelt alle Informationen aus dieser Geschichte raus und zwar wirklich die Informationen. Also man interpretiert da nicht rein, was man gerade so denkt, sondern das ist harte Fakten. Man zieht die harten Fakten aus einer Prosageschichte raus, schreibt die an die Tafel. Also da kann dann stehen, Frau Gobert, 55 Jahre,
verheiratet, kann aufrecht gehen,
seit 10 Jahren, weiß ich nicht, Probleme beim Sport oder was weiß ich, was in der Geschichte da drin steht. Und wenn man alle Informationen an der Tafel gesammelt hat, das sind meistens so 10, 12 Stichwörter, dann ist der Königsschritt, dann macht man die Problemdefinition. Also man überlegt, was ist eigentlich das Hauptproblem? Was ist die Problematik, die in dem Fall steckt? Also da ist jetzt simpel. Zunehmende Knieschmerzen unter Belastung wäre da zum Beispiel eine Problemdefinition. Mhm. Manchmal in langen Fallgeschichten komplex, da gibt es eine Vorgeschichte und ein akutes Problem und so, ist es nicht leicht, eine Problemdefinition zu machen. Mhm. Aber diese Problemdefinition ist wichtig, damit die Studenten nachher wissen, worüber denke ich eigentlich nach?
Mhm. Ja, ja, um eine Richtschnur zu haben.
Richtschnur, mhm. Genau. Dann kommt der dritte Schritt. Das ist in Form eines Brainstorming, also Gehirnsausen, alle brüllen in den Raum, was ihnen so einfällt, was eigentlich dahinter stecken könnte.
Meniskusschaden.
Genau.
Genau.
Genau, ne?
Was immer das auch ist, keine Ahnung.
Ja, genau.
Arthrose,
Innenband gerissen, hast du nicht gesehen.
Irgendwas.
So alles
Adduktorenzerrung.
Super. Ne? Jeder weiß 10 solche komischen Begriffe. Wenn der Tutor dann vielleicht sagt, könnte eingreifen und sagen, macht euch auch mal andere Ideen, schmeißt hier nicht nur Diagnosen an die Tafel. Aber also alles, was einem einfällt, wird da an die Tafel geschrieben. Oberstes Gesetz dabei ist, alles wird an die Tafel geschrieben. Auch wenn jemand irgendwas scheinbar Idiotisches sagt, wo dann die ganze Gruppe sofort anfängt zu murren und zu völlig blöd.
Die hat neue Schuhe.
Muss an die Tafel.
Ja, das ist eine gute Idee.
Weil manchmal ist das die beste Idee. Das ist so schön, wenn das mal passiert.
Mhm.
Wenn nur so unter Zwang, weil der Tutor gesagt hat, jetzt schreib doch auf, die Anna sagt das hier schon das 5. Mal. Schreib es doch endlich an die Tafel. Wenn das dann wirklich den Weg der Geschichte weitermacht. Also das ist einfach klasse.
Das heißt, die anderen waren dann so Sackgassen. Also wenn du sagst...
Das ist jetzt im Prinzip, man überlegt... Ja,
das weiß man noch.
Also das weiß man ja noch gar nicht.
Zu dem Zeitpunkt, ja.
Das ist die Hypothesensammlung. Ich überlege, was weiß ich über diese Frau oder über diesen Mann und was könnte dahinter stecken? Mhm.
völlig offen, ganz breit. Und da fordern wir die Studenten auch auf, breit zu denken. Das ist das differenzialdiagnostische Denken, was sie erlernen müssen. Also was könnte alles dahinter stecken?
Ja, wenn ich aber jetzt Michaela gerade richtig verstanden habe, ist ja die Differentialdiagnose. Ich habe schon einen Verdächtigen am Wickel und muss abklären, ja. Ob der...
Man kann vorher drüber nachdenken.
Da sind wir nicht ganz...
Wir wollen ja erstmal zur Verdachtsdiagnose kommen. Wir haben jetzt gerade die Hypothesensammlung. Das ist, ich nenne fünf oder eben alle im Raum, die sechs Studierenden, die gemeinsam den Fall bearbeiten, alle nennen ihre Verdachtsdiagnosen.
Nicht nur Diagnosen, das ist ja beim Pol, das geht eben viel weiter darüber hinaus. Da kann eben auch, ist ja keine Diagnose, wenn man denkt, die hat neue Schuhe, deswegen tun mir irgendwie die Füße weh oder so. Ideen, Lösungs-, Hypothesen ist ja eine Idee, die sich schon auf Fakten, auf Informationen stützt.
Ursache-Wirkung.
Genau. Okay. Also man macht einfach eine breite Sammlung all dessen, was den Studierenden da im Kopf rumfliegt. Mhm. Warum hat sie Knieschmerzen unter Belastung? Es kann alles Mögliche aufgeschrieben werden. Und dann fängt man an, in einem vierten Schritt diese Ideen zu überprüfen, diese Hypothesen zu überprüfen. Erklärt die Idee, die da steht, das, was wir bisher wissen, gut? Mhm. Also erklärt das, was ein Student gesagt hat, zum Beispiel, die hat neue Schuhe, deswegen kriegt die da beim Bergablaufen Knieschmerzen. Mhm. Kann das der Student, der gesagt hat, der das reingeworfen hat, kann der erklären, was er damit meint? Kann der erklären, warum es dann beim Bergablaufen schlimmer ist als beim Bergauflaufen, warum es sich beim Einlauf, nach einem gewissen Einlaufen besser wird und so weiter? Das geht man Schritt für Schritt durch und manchmal sagt man, ach, das war eine idiotische Idee, dann wird es wieder gestrichen. Mhm. Manchmal sagt man, das scheint mir eine super gute Idee, sagen wir mal Meniskusschaden, scheint mir super gut zu sein. Mein Bruder hatte das und da war das ganz genau so. Der hatte das aber nach dem Fußball, das war, glaube ich, da eine Verletzung. Aber der konnte dann auch nicht mehr die Treppe runtergehen, aber rauf konnte er noch und so. Ne? Mhm. Also man diskutiert dann darüber. Und dann kommt man dazu, dass man vielleicht ein paar gute Ideen stehen lässt und ein paar weniger gute, die Geschichte einfach nicht so gut erklären, streicht oder einklammert. Mhm. Hat man also erst in die Breite gedacht und dann hat man sich wieder schmal gedacht.
Wieder den Trichter angesetzt.
Das macht auch der Arzt.
Na, der Kommissar ja auch im Tatort.
Genau.
Macht und das der gleich. Arzt. Ist ja wie ein Kriminalspiel eigentlich.
Und beim Arzt nennt man das. Der geht erstmal alle möglichen Diagnosen, die er im Kopf hat, durch. Aha. Das nennt man dann Differentialdiagnosen. Also er differenziert zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten der Erkrankung.
Aha.
Und dann auch genauso sagt er, das ist unwahrscheinlich, das ist wahrscheinlich. Aha. Fokussiert er sich wieder auf eine und sagt, meine Verdachtsdiagnose ist Meniskusschaden durch, weiß ich nicht, arthritische Veränderungen oder so.
Also der Statistiker würde sagen, das ist das Ereignis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Richtig.
Ach so, genau. Okay.
Entschuldigung, ich konnte deine Sprache nicht.
Nee, ist ja. Hat ja jeder seine eigene Sprache und ist ja gut, wenn wir das trotzdem verstehen. Ist doch schön.
Genau, und diese Begrifflichkeiten der Ärzte, die sind halt hier so ein bisschen in eine eher wissenschaftliche Art, also Hypothesen, Sammlung, Überprüfung, ist ja wissenschaftliches Denken.
Das ist in der Statistik wie in der Clusteranalyse. Dann hast du eben mehrere Punkte eben, die du bei der Informationssammlung hast, die dazu passen, die zusammengehören und die dann die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eben auch eine Aussage gewährleisten. Mhm. Also das ist das Bild.
Und wenn sich die Studenten dann auf ein oder besser zwei oder drei Ideen, also möglichst noch mehrere gute Ideen, geeinigt haben.
Weil der Mensch ja Flöhe und Läuse gleichzeitig haben könnte.
Ja, sie sollen dann hinterher nochmal überlegen, was wahrscheinlicher ist oder so. Dann hat sich hier an der Uni herauskristallisiert, das machen nicht alle Polgruppen auf der Welt so, aber hier machen wir das sehr ausführlich, eine Kausalkette ihrer Idee aufzumachen. Also das heißt, dass Ursache und Wirkung und wieder Ursache, Wirkung hintereinander geschrieben werden. Zum Beispiel, wir vermuten, dass Frau Gobert im Laufe ihres Lebens ausgeleierte Seitenbänder am Knie hat, dadurch oder wie schlechte Muskulatur, keine starken Muskeln in den Beinen, dass sie dadurch beim Bergauflaufen das Knie überbelasten musste, weil einfach die Knochen immer zu stark aufeinander gegangen sind, dadurch vielleicht Meniskusschaden, den sie schon hatte, verschlimmert hat. Und beim Bergablaufen, wo quasi das Gewicht noch stärker auf dieses Gelenk drückt. Also denke ich mir jetzt auch gerade alles aus, ne? Ist nicht die wahre Lösung. Drückt es dann immer mehr auf die Menisken, die also da im Gelenk sitzen und sind vielleicht schon ein bisschen eingerissen oder beschädigt, und dann löst das da den Schmerz aus. So. Also so eine richtige Kette, und davon sollen Sie möglichst mindestens 2 verschiedene Ideen so ausformulieren. So viel, wie Sie sich vorstellen und mit Ihrem bisherigen Wissen erklären können. Dann nennen wir das, wir haben dann 2 Kausalketten, Hypothesen in Form von Kausalketten. Mhm. Und da sind Sie nochmal aufgefordert zu überlegen, welche dieser Kausalketten erklärt denn besser die Geschichte, soweit wie wir sie bisher kennen.
Also das meiste.
Die Informationen. Wer kann am meisten von diesen Informationen dann erklären? Und dann kommt halt der zweite Teil der Geschichte. Vorher können die Studenten nochmal überlegen, was würde mir helfen, was würde ich jetzt die Patientin normalerweise fragen oder untersuchen, oder vielleicht würde ich jetzt gerne ein Röntgenbild machen, um klarer zu sehen, ob es denn nun der Meniskusschaden oder doch irgendwie abgeschliffener Knorpel oder irgendetwas ist oder eine Bänderverletzung oder irgendetwas. Das wird auch nochmal aufgeschrieben, und dann drehen Sie endlich den zweiten Teil der Fallgeschichte auf und lesen den weiteren Verlauf der Geschichte. Da ist dann oft, sind Untersuchungsergebnisse oder Bilder, Röntgenbilder, Sonobilder und so weiter drin. Also einfach der Informationspool wird vergrößert. Und dann müssen Sie die ganzen ersten Schritte nochmal durchdenken mit den neuen Informationen. Stimmen unsere Ideen noch? Haben sich unsere Kausalketten bestätigt, oder eben müssen wir sie streichen, weil sie sich als völlig falsch herausgestellt haben? Und das ist das normale, gedankliche und auch wirklich praktische Vorgehen eines jeden Arztes. Das macht er mit einem Patienten auch.
Kann aber dazu,
also ich schicke dich, ich habe den Verdacht, dass du etwas abgesplittert hast an einem Knochen, und ich schicke dich zum Radiologen, und du kommst mit dem Röntgenbild wieder zurück und ich gucke drauf und sage, nein, alles heil. Dann muss ich mir eine neue Idee machen. Gehe ich wieder zurück. Was weiß ich? Ich befrage dich vielleicht nochmal, bist du denn wirklich gestürzt? Und versuche aus anderen Perspektiven nochmal neue Informationen zu sammeln. Hab vielleicht dann ein breiteres Bild, mach vielleicht eine andere bildgebende Untersuchung und so weiter und so fort. Und wenn man eine knifflige Krankheit hat, die ich vielleicht noch nicht mal mit Namen benennen kann, dann kann dieser Prozess, diese Schleifen, die man immer weiter macht, wird nochmal was untersucht und nochmal, kann elendlange und endlos dauern.
Ja, ich wollte gerade sagen, aus der Patientenperspektive kennt man das ja vielleicht. Der schickt mich von Pontius nach Pilatus.
Absolut, genau das.
Ja, das ist kein guter Arzt, der lässt mich rennen.
Genau, und das machen wir halt hier in diesem Formalakt nur 2-mal. Wir kriegen einmal neue Informationen, die hilfreich sind. Ne? Dieses ganze Prozedere ist ja höchst durchdacht, geplant. Die Aufeinanderfolge der verschiedenen Polfälle in den Wochen ist geplant. Man möchte bestimmte Lernziele herauskitzeln. Man möchte bestimmte Körperregionen durchschreiten. Also das ist ja alles völlig durchdacht, was in den ersten beiden Jahren passiert.
Auch aufeinander aufbauen.
Es ist nicht zufällig.
Aber auch nicht sicher, weil die Gruppe...
Absolut sicher. Absolut sicher.
Die Gruppe kommt auf jeden, also alle Gruppen kommen zum selben Ergebnis?
Nein, sollen sie ja auch nicht. Müssen sie nicht. In dem einen, jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel, in dem einen Tutorium sitzen 6 Rettungsassistenten oder 3 Rettungsassistenten und 3 Physiotherapeuten. Und in dem anderen Tutorium sitzen 6 Leute, die von der Schule kommen und sich noch nicht mit Medizin beschäftigt haben. Kann nicht das gleiche Ergebnis geben. Kann auch nicht die gleichen Lernziele rauskommen. Die haben schon gelernt, wie das Knie aufgebaut ist. Die anderen haben es noch gar nicht gelernt. Aber sie beschweren sich alle mit dem Knie und dem Schmerz und mit der Erkrankung, die dahinter liegt, beschäftigen. Das ist durch den Polfall erzwungen. Und das ist das Gute, das synchronisiert nämlich das Lernen der Studenten. Mhm. Und das ist das Gute, man kann zu dem Polfall der Woche den Unterricht so gestalten, dass eben in der Anatomie das Knie besprochen wird und alles, was damit zu tun hat.
Die Mechanik sozusagen.
Und in der Physiologie vielleicht Schmerzentstehung oder Entstehung von Funktionen der Gelenkschmiere und all diese Sachen. Und in anderen Fächern, eben in der orthopädischen, vielleicht klinischen Sprechstunde, wird wirklich, was kann ich nachher mit so einem Knie machen oder mit solchen Patienten? Wie kann ich ihnen weiterhelfen? Aus der Allgemeinmedizin vielleicht, wie kann ich Leuten, die vielleicht operiert wurden sogar, die kommen nachher in meine allgemeinmedizinische Praxis, wie versorge ich die weiter als Hausarzt und so. All diese Fragen werden in der Woche dann besprochen. Es ist sehr gezielt. Das fragen ja immer alle. Das ist doch eine Katastrophe, wenn in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Lernziele entstehen. Nein, es ist schön. Es macht überhaupt nichts, weil der Fokus ist durch den Polfall gegeben. Absolut. Es gibt keinen, der sich nicht mit dem Knie beschäftigt in dieser Woche.
Genau.
Und mit der Arthrose und mit dem, was dahinter liegt.
Ja. Du hattest gerade angefangen, wolltest noch was ergänzen, als ich gesagt habe, da kommen unterschiedliche Dinge bei raus. Kannst du das aus psychologischer Sicht nochmal bewerten? Oder?
Ich weiß es nicht, was du mit der Frage meinst.
Ich wollte dir nur Gelegenheit geben, den Gedanken, den du da vielleicht gerade einfließen lassen
Der ist jetzt gerade weg. Wenn es mir wieder einfällt, melde ich mich.
Okay. Aber wenn ich mir das so jetzt mal vorstelle, dann ist das ja ein sehr aufwendiger Prozess. Also das sind erstmal 6 Studenten, also 6 Köpfe, die sich da irgendwie abgleichen müssen, die ja auch also eine gewollte Vielfalt hat, man will eine Vielfalt haben, aber letztendlich soll es dann auch wieder nur 2 Hauptverdächtige sozusagen dabei herauskommen. Das heißt, man hat sicherlich eine Menge Diskussionsbedarf und man soll ja auch noch erklären, warum man jetzt den einen Verdächtigen, also den einen, ja ich sag mal Verdächtigen, für wahrscheinlicher hält als den anderen. Und dann kommt noch der 2. Schritt dazu. Das stellt womöglich alles wieder auf den Kopf. Das, was man bis dahin gedacht hat, vergessen wir mal alles. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Das scheint mir sehr, sehr zeitaufwendig zu sein. Wie läuft das denn ab?
Normalerweise hat man für diese Analyse des Falles, also es fehlt noch ein letzter Schritt quasi, wenn Sie das durchgedacht haben, kommen Sie irgendwann an einen Punkt, wo Sie nicht mehr weiterdenken können, weil Ihnen Wissen fehlt. Mhm. Und dann formulieren Sie Ihre Lernziele. Also, wie ist das Knie aufgebaut? Ist der Meniskus eigentlich schmerzempfindlich und so weiter? Mhm. Und damit gehen Sie dann in die Woche, können Unterricht besuchen.
Im Internet surfen, Lehrbücher durchblättern.
Zum orthopädischen Untersuchungskurs gehen, lernen, wie man das Knie untersucht und all solche Sachen. All also was die Uni anbietet dann, was die Fakultät anbietet. Diese Analyse des Falles dauert normalerweise 1 Stunde. Wenn man...
Also 60 Minuten.
60 Minuten. Mhm. Wenn man, dazu muss man sehr stringent da durchgehen.
Das glaube ich aber.
Mhm. Eine der Lernziele jetzt für so eine Gruppe ist, Zeitmanagement zu lernen. Das macht immer die Gesprächsleitung. Also derjenige, der auch sagt, so jetzt machen wir weiter, Schritt 4, hängen wir schon seit 20 Minuten, jetzt müssen wir mal ein bisschen zügig und so. Unsere Tutoren haben womöglich noch gesagt, da kommt viel Information auf der 2. Seite, das müssen wir bedenken. Das können die im 1. Semester nicht alleine. Da muss man von Tutorenseite helfen. Also muss man sagen, lass uns mal überlegen, wie viel Zeit wollen wir uns dafür und dafür und dafür nehmen, aber nach wenigen Wochen können die das. Gruppen nicht, die überziehen dann immer um eine halbe Stunde, manche sogar um 1 Stunde, das ist nicht gut. Mhm. Sie sollen auch das Zeitmanagement lernen. Mhm. Und insgesamt ist so ein Tutorium halt 2 Stunden lang, also 120 Minuten. Und ich empfehle eigentlich immer, die Analyse des Falls ein bisschen länger zu machen. Also eine große Hälfte dazu haben. Und in der kleineren Hälfte wird immer zu Anfang des Tutoriums das zusammengetragen über den alten Fall, was man in der Woche gelernt hat. Mhm. Und man schaut dann quasi nochmal auf den alten Fall und mit auf einem höheren Verständnisniveau hoffentlich. Wissens- und Verständnis.
Sind die denn, diese sechs Leute, gehen die da nicht sowieso gemeinsam durch alle Wochenveranstaltungen? Dann nicht. Wäre ja dieses nochmal sich hinsetzen und nochmal drüber nachdenken ja eigentlich überflüssig. Glaubst du nicht?
Glaube ich nicht. Also Freundschaften sind, glaube ich, nicht unbedingt nur im Tutorium. Die sind ja durch das Semester hindurch.
Dürfen die sich das wählen, wie sie sich da...
Nee, wir weisen die sechs Studierenden am Anfang des Semesters in die Tutorien, also immer in die Tutorien zu. Und es bleibt für ein Semester so. Und fürs nächste Semester wird es alles neu durchgewürfelt, aber wir würfeln durch.
Also keine Wahl, sondern...
Keine Wahl, sondern eine Zwangszuweisung. Mhm. Und auch Tutor und Co-Tutor wird immer alles durchgewürfelt. Wir möchten möglichst viermal in den vier Semestern wirklich neue Konstellationen haben. Weil ein weiteres Lernziel des problemorientierten Lernens ist Teamfähigkeit. Ja. Miteinander mhm. arbeiten können, auch wenn ich dich nicht mag.
Danke, Katrin, dass wir darüber gesprochen haben.
Bitte, Michaela. Wir haben es ja bisher ganz gut im Griff.
Ja, okay. Das fällt kaum auf, ja.
Das liegt an unserem guten Zeitmanagement. Da wollte ich noch was zu sagen. Also das ist eine, was ich, das, wo du gefragt hattest, da war es mir wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass eben über die verschiedenen Semester, dass das eben eine Lernspirale ist, wo eben das Vorwissen der Studierenden immer berücksichtigt wird, eben bei dem neuen Polfall. Also das, was sie gelernt hatten, das können sie auch einbringen. Dann in der nächsten Woche, im nächsten Semester und so weiter. Ne? Das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, dass eben das Zeitmanagement und zwar aufgefallen bei der internen Qualitätssicherung. Wir haben ja im letzten Semester verstärkt uns nochmal die Pool-Tutorinnen angeguckt, haben die Studierenden und die Tutoren auch ihre Gruppe evaluieren lassen, alles anonym, haben das semesterweise ausgewertet. Wir sind aber auch in die Tutorien reingegangen, haben uns das angeschaut und geguckt, wie lange bearbeiten die Studierenden eben, also in den verschiedenen Schritten, wie lange brauchen sie dafür und wie gut machen sie das. Und wir haben festgestellt, dass der Unterschied vor allen Dingen vom ersten bis zum vierten Semester vor allen Dingen in der Zeit liegt. Wie viel Zeit brauche ich, um eben den Fall zu bearbeiten, eben mich an der Struktur zu orientieren und den, das Pool-Tutorium so abzuarbeiten, dass zum Schluss mit Lernzielen da rausgehen kann. Und haben eben festgestellt, dass es im ersten Semester noch nicht so gut klappt mit der Zeiteinhaltung und dass es wirklich besser wird bis zum vierten Semester, wo die Schritte eben so ähnlich wie in der Vorgabe, so wie sie das gelernt haben, dann auch eingehalten werden können, sodass das Tutorium dann wirklich 2 Stunden dauert und jeder Schritt mhm. eben die dafür erforderliche Zeit oder anberaumte Zeit eben auch dauert.
Ich weiß, dass es in der Diskussion um dieses problemorientierte Lernen, vor allen Dingen von Dozenten, die das eben, für die das neu ist und die aus der traditionellen Universität kommen, dass die sagen, ja, da lernt ja jetzt jeder irgendwas anderes, mhm. obwohl du gerade sagtest, mhm. jeder beschäftigt sich mit dem Knie, wenn es um so eindeutig ist. Das kann ich sicherlich auch gut nachvollziehen. Aber wie weit man das jetzt vorantreibt oder ob man da jetzt jede kleinste Fitzelstruktur auch noch lernt oder ob man sich mit dem Groben so zufrieden mhm. gibt, das liegt ja dann schon auch im Ermessen der Gruppe. Wie kriegen die denn da eine Rückmeldung darüber, ob das jetzt im Sinne der Lernspirale schon die Tiefe hat, die da eigentlich gedacht ist? Also wenn ich das jetzt mal so verhöre, diese ganzen 50 Fälle, sagst du, mhm. die bauen sauber aufeinander auf. Das sind, die geben an den richtigen Stellen Anregungen, Informationen, um etwas... Ja, im Grunde wird man irgendwo hin manipuliert. Genau. Aber wie stellt man denn sicher, dass das auch gelingt?
Also es sind zwei Fragen eigentlich. Ja. Einmal, die Polfälle sind bei uns organorientiert. Also wir gehen im ersten Semester so einmal durch den Bewegungsapparat, im zweiten Semester einmal durch alle inneren Organe, im dritten Semester einmal durchs Nerven- und Sinnessystem und im vierten Semester im weitesten Sinne ein bisschen gesammelt dann Urogenitaltrakt, also weibliche, männliche Geschlechtsorgane, Nieren, ableitende Harnwege und dann noch so Systeme, Blut und Immunsystem, also Abwehrsystem. Mhm. Und woher kriegen die Studenten Feedback quasi, wie gut sie gelernt haben oder ob sie da richtig liegen? An zwei Stellen eigentlich. An jedem Ende einer Tutoriumssitzung steht ein letzter Schritt, der heißt Feedback. Da geben sich alle gegenseitig, halten sich den Spiegel vor. Also die Studierenden untereinander, die Tutoren den Studierenden, die Studierenden den Tutoren. Und feedbacken sich da auf allen möglichen Ebenen. Das kann gehen von Themen wie, haben wir dieses Mal unsere Lernziele erreicht, zu, wie haben wir die Schritte, diese 8 Schritte eingehalten, haben wir uns wieder in Schritt 4 bei der Hypothesenprüfung verquatscht und wieder eine halbe Stunde eigentlich zu lange gebraucht und sind immer da um den gleichen Pudding rumgeschlichen, bis hin zu solchen schwierigen Themen wie, wie haben wir miteinander geredet, also war der Tutor wieder zu früh dabei, uns zu unterbrechen, wollte uns helfen, aber hat eigentlich unseren Kommunikationsprozess in der Gruppe gehemmt eher. Mhm. Da muss ich das auch sagen können. Da muss ich sagen, lieber Tutor, ich hatte das Gefühl, du hast immer eine Minute zu früh eingegriffen. Lass uns doch ein bisschen an der längeren Leine laufen oder eben umgekehrt. Und die lernen alle bei mir Feedback-Regeln, dass man also sein, dass man das Gesicht des Gegenüber wahrt im Prinzip. Und die Tutoren auch. Die müssen alle durch ein Tutorentraining bei mir. Und das ist die eine Sache. Und da feedbacken die Tutoren, sollen sie zumindest schon, das war gut, was ihr gemacht habt, oder das war nicht ausreichend. Das, ich habe Verständnis dafür, dass ihr irgendwie eine Fete vorbereiten musstet, aber das kann nicht so weitergehen. Also ohne Blutversorgung geht's nicht, müsst ihr trotzdem auch lernen oder so. Und das zweite große, und das ist wirklich ein großer Spiegel, der aufgemacht wird, ist, der Moment, wo die Studierenden in den Unterricht gehen, hören sie immer von den Dozenten, in die Sprechstunden oder in die U-Kurse oder so, hören sie immer vom Dozenten ja auch, was hält der Dozent aus seinem Fach für das Verständnis dieser Fallgeschichte für wichtig? Und die Studierenden kommen in diese Sprechstunden und sagen, ich habe aber die und die Frage und ich habe in dem und dem Lehrbuch gelesen und da habe ich was nicht verstanden und ich habe 3 Lehrbücher gelesen und die widersprechen sich alle.
Das ist das Schlimmste.
Eben. Was ist denn richtig? Und dann kommen sie immer noch mit der Frage, und was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig? Und da sagt der Dozent seine Meinung aus jedem Fach. Und da sagt der Tutor und der Co-Tutor seine Meinung. Und dann sagen sie sich gegenseitig noch, und das ist ein schwerer Prozess, aber sie müssen dann lernen, aus diesem ganzen Sammelsurium von Eindrücken und Aussagen ihren Weg zu finden. Und wenn sie das schaffen, und das schaffen, würde ich sagen, 95% aller Studenten sehr, sehr gut, spätestens am Ende des 2. Semesters sind die wirklich gut drin und haben das System verstanden und können damit lernen, dann läuft es. Bis dahin kann es manchmal schwer sein, weil diese Spiegel vielleicht nicht ausreichen oder weil man von irgendeiner anderen Stelle her noch einen Druck verspürt, den wir meinen nicht aufzubauen, aber der da ist. Das kann von Eltern sein, von Kommilitonen, von der Angst, zu wenig zu lernen und zu wissen. Wir beobachten ja, dass die von allen Seiten eigentlich gedrückt werden und eigentlich immer mehr versuchen, unter Angst zu lernen. Und wir wissen ja beide, dass das nicht gut geht. Also und da muss man dann immer sehen, wie man da ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen kann und wie man ihn mit auf den Weg geben kann. Ja, das, was ihr hier macht, ist gut und Pol funktioniert. Habt Vertrauen. Und im ersten Semester Vertrauen ins System zu haben, ist ganz, ganz schwer. Obwohl sie ja angeblich alle zu dieser Uni kommen, weil sie Pol mögen. Aber ich glaube das halt nicht. Das tun sie nicht. Sie haben starkes Misstrauen. Und das, ob es funktioniert. Und sie müssen,
sie müssen
erst merken, dass es funktioniert. Es macht ihnen Spaß, aber sie sind nicht sicher, dass es wirklich ausreichend hilft, ihnen genügend zu lernen. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und selbst die Tutoren, da habe ich immer große Freude. Die habe ich einen ganzen Tag im Tutorentraining, bevor sie als neue Tutoren eingesetzt werden. Da sagt mir keiner, dass er misstrauisch ist. Wirklich, erlebe ich nie. Sind eigentlich immer gut dabei und machen mit mir einen Tag Übungen und so. Macht Spaß. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihnen das einigermaßen mit auf den Weg gegeben, wie das funktioniert und wie ihre Rolle ist und so. Und nach 1 oder 2 Semestern kommen viele und sagen, Frau Peters, jetzt glaube ich, dass das funktioniert. Ich war ja so misstrauisch.
Ja.
Aber sie merken, dass es funktioniert.
Mhm.
Und das beruhigt mich dann immer sehr. Und die Studenten, die älter sind, die feedbacken das ja auch. Und es funktioniert wirklich. Mhm. Aber es ist ein bisschen ein schwieriger Weg, sich diesem sehr selbstständigen und sehr eigenverantwortlichen Lernen zu nähern. Und das, glaube ich, bringt man aus der Schule einfach nicht mit.
Ja, wenn es diese Führung durch die Tutoren und auch, oder auch die, die Dozenten nicht gäbe, könnte man ja fast sagen, die Studierenden sind Autodidakten. Sie setzen sich, gut, sie kriegen natürlich gewisse Anreize gesetzt, aber was sie damit tun, letztendlich ist ihren eigenen Vorstellungen unterworfen, ihrer eigenen Neugier. Im positiven Sinne können sie sich ihrer eigenen Neugier hingeben. Im negativen Sinne sind Autodidakten ja in der Regel so, dass sie immer ein bisschen selbstkritisch bleiben. Also sie vertrauen sich selber nicht über den Weg, weil es fehlt sozusagen der an dessen Rockzipfel man hängen kann und der dann sagt, ja, hast du schon gut gemacht, Junge, das war der richtige Weg. Du stehst also immer da und zweifelst irgendwie an dir. Ist das auch gewollt, dass man diesen Zweifel immer so ein bisschen hochhält? Weil ja, man ist ja schnell auch mal auf dem falschen Weg als Arzt.
Ich würde das gerne wieder hochholen. Also momentan würde ich sagen, beballern wir die Studenten mit Unterrichtsveranstaltungen und zeigen ihnen Spiegel und Wege und wie alles geht und überschütten sie mit Fremdmeinungen und Fremdaussagen mit Unterricht. Ich würde das, wenn ich das ganz allein entscheiden könnte, deutlich zurückfahren wollen und den Studenten in der Woche mehr Zeit zum freien Lernen einräumen, weil ich glaube, dass das viel sinnvoller ist.
Was denkst du, warum das so ist? Also wenn man sich mal überlegt, 1990 sagst du, wäre das eingeführt worden?
92,
ja gut, dann sind wir jetzt 20 Jahre Pol, wenn man so will. Das hat sich ja im Laufe der Zeit sicherlich auch verändert. Und jetzt höre ich daraus, es hat sich zu etwas verändert, was vielleicht zu viel Leitplanken hat. Warum?
Na, ich glaub,
wo kommt das her?
Die Fachdozenten, also die Dozenten aus ihren eigenen Fächern, haben einfach ein Interesse an ihrem Fach. Das ist ja erstmal schön und sehr, sehr legitim. Und sich dem Polsystem zu unterwerfen, man muss sich dem ja unterwerfen. Man darf ja nicht mehr nur machen, was man selber möchte in seinen Unterrichtsveranstaltungen, sondern man kriegt ja quasi das Thema vordiktiert.
Von Frau Peters. Frau Peters sagt jetzt, du musst diese Woche Knie machen.
Um Gottes Willen, ich bin es ja nicht. Ich habe es mir jetzt nicht alleine ausgedacht. Ich war ja da zu der Zeit noch gar nicht da. Das ist ja modifiziert worden und so. Aber natürlich, wir geben aus dem Studiendekanat die Abfolge dieser 50 Fälle vor. Und das ist das, was dann im Unterricht auch behandelt werden muss.
Zähneknirschend.
Und einige Fächer können sich gut damit arrangieren. Andere passen auch wirklich nicht so gut. Die Biochemie ist eben nicht so oft in den Polfällen angesprochen, wie die Anatomie zum Beispiel. Und die Physiologie und einige klinische Fächer sagen, dass da mit diesem System kann ich nicht mitarbeiten, die Pathologen zum Beispiel. Andere, ähnlich, Pharmakologie ist kein weit entferntes Fach in dem Sinne, machen das und sind an den Stellen parat, wo es um Therapievorschläge in den Polfällen geht. Aber noch, dann will nochmal der Dozent nochmal sein Fach stärker präsentieren und man möchte natürlich auch immer Werbung machen letztendlich und man möchte vielleicht auch Doktoranden haben und da gibt es so viele Meinungen und Ansinnen an das ganze System Lehre, dass ich Pol immer so ein bisschen auch behaupten muss. Und man kann es dann immer mal wieder so ein bisschen in die Urgründe zurückfahren. Als die 1992 angefangen haben, hatten sie, glaube ich, in der Woche 4 Sprechstunden aus unterschiedlichen Bereichen dazu. Und das war es dann. Alle andere Zeit haben sie selber gelernt. Und heute ist der Stundenplan vollgeknallt mit allen möglichen Unterrichtsveranstaltungen, die alle freiwillig sind. Wir sagen den Studenten dann, ihr müsst nicht dahin gehen, ihr könnt dahin gehen. Das ist vielleicht noch das, was wirklich noch an Freiheit da ist. Aber auch das überfordert die Studenten heute. Die können nicht mehr.
Aber ich finde, genau das müssen sie lernen. Das ist die Generation, die klar haben muss, dass sie lebenlang lernen muss, dass sie immer wieder an diese Grenze kommt, wo sie entscheiden muss, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich mein Wissen erweitern, durch was auch immer. Und was sie vor allen Dingen lernen müssen, ist aus dem Überangebot an Informationen auszuwählen, was ist richtig, was ist wichtig für mich und wie kann ich am besten lernen. Also ich meine, das müssen sie einfach lernen. Das muss die Generation lernen, die mir im Internet groß geworden ist, dass wenn ich irgendwas eingebe und da Millionen Beiträge habe, was ist jetzt die Information, die ich brauche und der ich vertrauen kann, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Und ich hoffe, dass Sie das lernen und durch die Moderation und Anleitung eben von den Dozierenden da eben auch Ihren Weg finden, was sie am besten nutzen können an Informationen.
Also bisher habe ich gutes Vertrauen darauf, auf das System, weil das Feedback dann von den älteren Studierenden, die in der Klinik gelandet sind, die sagen dann, oh, Pol war gut, Pol hat mich gut vorbereitet. Mhm. Ich stehe noch in der Klinik und denke an bestimmte Fallgeschichten und an Abläufe und an eingeschliffenes Denken.
Auch diese Schritte.
Wenn ich ins Patientenzimmer gehe, dann erhebe ich eine Anamnese und dann durchdenke ich das genauso, wie wir das gelernt haben. Das läuft dann automatisch und natürlich viel, viel schneller ab. Da brauchen die nicht mehr eine Stunde für. Aber das soll es bewirken und es bewirkt es auch. Also vielleicht nicht bei allen, aber bei den meisten.
Diese Veränderung, die du da gerade angesprochen hast, also dass es von den 4 Angeboten pro Woche dann jetzt zu diesem sehr gefüllten Stundenplan kommt, ist das auch eine Grundlage gewesen, warum ihr diese Evaluation, also dieses aus forscherischer Sicht mal drauf gucken auf Pol gemacht habt, jetzt so nach 20 Jahren, dass man auch mal so eine Art Resümee zieht? Oder was war die Fragestellung für diese eher forschende Betrachtung von Pol?
Für mich war das konkret so, dass ich ganz, ganz neu hier bin und nicht wusste, wie läuft das, wie wird das angenommen, das Angebot, wie kommen die Studierenden damit klar, was halten die Tutoren davon und die Co-Tutoren. Ich habe viel gehört, aber ich hatte keine Zahlen und ich brauche immer Zahlen.
Das ist der wissenschaftliche Blick.
Damit also ich Anekdoten, was interpretieren.
Anekdoten das sind die
Psychologen.
Reichen nicht.
Das sind die Psychologen, wo jetzt bald hier ganz viel mehr von meiner Sorte rumlaufen werden und wir werden auch fallbasierte Übungen anbieten.
Ähnlich Pol, also so in der...
Nicht in der Strukturierung, wie es hier ist, aber es soll auch fallbasiert erfolgen, dass die Studierenden sich dann was erarbeiten. Aber jetzt konkret, warum wir im letzten Wintersemester gestartet waren, war eben zu schauen, semesterabhängig, wie läuft das mit dem Pol? Läuft das wirklich so? Wir haben unterstellt, durch die Anleitung und durch den Lernprozess, es funktioniert bei allen, aber wir waren ja nicht sicher. Wenn man was hört im Studiendekanat, dann eher, ach, da läuft's nicht oder da gibt's Probleme. Und vereinzelt mal Personen, die besonders begeistert sind. Aber wie sieht das in der breiten Masse aus? Können wir da semesterweise eine Aussage zu machen? Nein, konnten wir nicht. Und deswegen haben wir eben diese Fragebögen rausgegeben, damit alle selbst sich äußern können dazu und gleichzeitig eben von außen drauf geguckt, eben das hat die Karin Mohn im Wesentlichen, die ist auch Psychologin, und ich eben von außen drauf geguckt, wie läuft das in den Gruppen und funktioniert das mit der Strukturierung.
Ihr seid also in diese 2-Stunden-Sitzung mit reingegangen, habt euch hinten reingesetzt und dann einfach geguckt, zugeschaut.
Geguckt, ja. Werden die Schritte gemacht? Wie lange dauert das?
Das alles protokolliert?
Alles protokolliert, eben auch, genau. Um da noch eine Aussage zu haben, weil das eine ist, wie man sich selbst beurteilt und das andere, wie jemand von außen da drauf guckt. Und das haben wir dann halt auch gemacht über die verschiedenen Semester.
Gibt es schon Ergebnisse? Kann man schon was erzählen?
Erste vorläufige Ergebnisse.
Ah.
Ja, das wird natürlich dann auch genutzt, um das der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen.
Na sicher.
Und das ist eben so das, was ich jetzt gesagt habe, dass in den 4 Semestern gut läuft oder vergleichbar gut läuft. Das ist eben ein Ergebnis dieser Beobachtung, dass wir gesehen haben, im ersten Semester ist es noch schwierig, die Zeit einzuhalten. Das wird mit der Zeit besser, eben mit fortschreitendem Semester. Aber dass die Schritte, die Strukturierung, dass das funktioniert, und zwar von Anfang an, das konnten wir auch belegen. Weil die Güte der Bearbeitung, wie gut die das gemacht haben, das war vergleichbar in allen 4 Semestern.
Gibt es vielleicht auch sowas wie so Abstumpfungserscheinungen, also dass die Bereitschaft, vielleicht auch abwegige Hypothesen zu nennen, sinkt, wenn man also in einem höheren, also meinetwegen im 3. oder 4. Semester angekommen ist, dass man von vornherein schon sagt, also das kann es ja jetzt nicht sein, weil wir sind ja jetzt schon so weit fortgeschritten. Also wir müssen uns kompliziertere Sachen ausdenken oder so, dass man die einfachen Lösungen vielleicht nicht mehr akzeptiert oder die scheinbar einfachen Lösungen. Dass es irgendwie sowas gibt, so ein Selbstfilter bei den Studierenden?
Nein. So Prozessüberlegungen, die finden schon im zweiten Semester statt. Das zweite Semester ist das, wo die Verunsicherung ist, beziehungsweise wo alles hinterfragt wird und wo die ersten Prüfungen laufen, wo man dann vielleicht nicht so gut abschneidet, wie man möchte, und überlegt, dann liegt es an der Lernmethode oder wie auch immer. Und die Gruppenzusammensetzung ist anders als im ersten Semester. Im ersten Semester ist alles toll, man kommt hier hin, die Uni ist toll, das Lernprogramm ist toll, man selbst ist auch froh, dass man hier ist und endlich sich mit der Medizin beschäftigen kann und lernt was. Im zweiten Semester ist dieser Effekt eben so ein bisschen abgestumpft und dann guckt man alles ein bisschen kritischer an. Mhm. Auch das Pol-Tutorium.
Ist ja auch so ein Vertrauensverlust, kann man das so sagen? Oder zumindest eine Delle?
Eine Delle. Da steht man direkt vor den ersten staatsexamensersetzenden Prüfungen und da hat man, glaube ich, Muffen sollen auf jeden Fall, aber nicht unbedingt das Vertrauen, dass mich das jetzt wirklich das System und mein Lernen da durchträgt. Und bei einigen klappt es auch nicht. Die unterschätzen, glaube ich, die Prüfung dann auch oder ihr. Die unterschätzen, glaube ich, wie viel Engagement sie da reinstecken müssen zu lernen. Lernen vielleicht auch falsch. Und nachher, das wird dann wieder besser im dritten.
Ja, im dritten Semester wird das wieder besser. Und ja, bis zum vierten. Das vierte ist dann alles in Ordnung.
So, ne? Dann ist das ja eine sehr, sehr dynamische Zeit. Also das erste Semester eher so ein heiteres Kennenlernen. Und also ich erlebe es ja auch so, die Studierenden kommen mit strahlenden Gesichtern. Sie haben ein Auswahlverfahren hinter sich, sie sind einer von 10, der jetzt diesen Platz bekommen hat, dann gibt es eine Begrüßungsfeier und man schlägt sich sozusagen gegenseitig ein bisschen auf die Schulter und sagt, wir haben es geschafft, wir sind jetzt da, und man fühlt sich so auf so einer sehr wohligen Wolke. Es gibt auch nur formative Prüfungen im ersten Semester.
Man darf endlich, ich glaube, das Wichtigste ist, man darf endlich loslegen. Die Leute kommen hierhin, die möchten Medizin lernen.
Ach so, das hätte ich jetzt sogar, das hätte ich unterschätzt wahrscheinlich. Ne?
Nee, also viele haben jahrelang gewartet.
Ja, jahrelang gewartet. Und jetzt geht es endlich los. Und dann geht es direkt so los, dass man fallbasierte, konkretes Problem, was man bearbeiten kann, mit dem, was man sich immer schon gewünscht hat, dass man Überlegungen anstellen kann. Ja. Wie läuft das? Ne?
Ja, ist natürlich was anderes, wenn ich sage, ich möchte Medizin studieren und dann muss ich erstmal 2 Jahre Physik machen oder so. Also weg vom Menschen, ne? Von der eigentlichen Materie, in Anführungszeichen, mit der, um die es da eigentlich gehen soll, vom Weg zu sein. Das ist natürlich hier ein ganz anderer Ansatz, wenn da die Patientin, wenn auch eher als Papierbogen, aber als Problem einfach vor einem steht oder liegt.
Diese Analyse des Falls kann auch richtig Spaß machen. Es kann richtig Spaß machen. Das ist detektivisch, das ist knifflig, da muss man sein logisches Denken anwerfen, und wenn das gut läuft und man eine nette Gruppe hat, kann das richtig
beflügeln. Ja, alle bringen was anderes, eine andere Sichtweise auf den Fall, auf das Problem, und das beflügelt, man beflügelt sich gegenseitig. Mhm. Und dann im zweiten Semester hat man all das schon erlebt, man hat auch irgendwelche merkwürdigen Hypothesen abgearbeitet und sitzt dann in einer Gruppe, wo es vielleicht mal ganz anders läuft, wo jemand eben eher Prüfungsangst hat oder irgendwelche privaten Probleme oder irgendwas. Es ist halt diese Pionierzeit im ersten Semester, die Freude, die ist erstmal weg, und jetzt dann beginnt der Ernst des Lebens quasi, und das zeigt sich auch in der Evaluation vom Pol. Mhm.
Und Abnutzungserscheinungen gibt es nur in der Form, also das ist nur Einzelbeobachtung von mir, weil ich tingle ja öfter mal durch die Pol-Tutoren. Je weiter man zum vierten Semester hinkommt, umso weniger Lust hat man, ausführlich an der Tafel etwas aufzuschreiben.
Das
ist Faulheit. Man hat es schon 100-mal gemacht und man denkt dann alle, also wirklich fast flächendeckend, man muss es dann nach dem Drehen der Seite nicht nochmal aufschreiben. Was dann neu ist, das kann man auch im Kopf. Lustigerweise, manche Gruppen können es und andere können es nicht, merken es aber noch nicht mal. Also das
sieht man auch bei der Beobachtung, ne? dass der Schritt 1 bis 4, der ist im vierten Fachsemester, zeitlich schnurrt der sozusagen. Also die neuen Informationen werden blitzschnell verarbeitet und man kommt dann zu den Lernzielen.
Unbekannte Begriffe gibt es auch gar nicht mehr.
Ist ja fast aber genau. Letztendlich ist, glaube ich, auch egal. Ich bin da also auch, glaube ich, verrufen und zu streng, wenn ich da mal drin sitze und auch einen Tutor vertrete oder so. Ich versuche immer, die Schritte wirklich aufrecht zu erhalten, weil ich gemerkt habe, dass dann auch der Denkprozess und der, was dabei rauskommt, am besten funktioniert. Das ist wirklich, diese Schritte sind ziemlich gut, wenn man die wirklich sorgfältig durchschreitet, aber meine Güte, wenn man es mal nicht tut, ist auch gut. Also es kommen trotzdem Ergebnisse raus, mit denen man arbeiten kann, also gar keine Frage.
Das klingt, ich meine, natürlich sind wir jetzt verzerrt, weil einerseits, also weil wir zwei Kollegen aus der Studiendekanat hier haben, die das natürlich auch durchführen, aber du hast es ja mit dem, also Michaela, mit dem mehr oder weniger unabhängigen Blick der Wissenschaftlerin betrachtet. Du bist ja nicht voreingenommen da reingegangen, wie Katrin vielleicht, wenn sie es selber organisiert und soll es bewerten. Das ist vielleicht natürlich eine gewisse Voreingenommenheit. Jetzt zu sagen, das funktioniert gut.
Okay.
Michaela hat den etwas neutraleren Blick und du sagst trotzdem, ist es gut.
Die Kollegin auch nicht. Kannte es halt auch nicht.
Gar nicht. Ne?
Ja.
Jetzt sagt man ja eigentlich, das Gute setzt sich durch. Also jetzt nehmen wir mal an, als Hypothese tatsächlich, das ist für medizinische Fragen die Lernmethode der Wahl. Weil sie hat ja unbestreitbar Vorteile. Also so wie wir das jetzt doch sehr umfangreich auseinandergepuzzelt haben, ist das vereinfachte ärztliche Denken, was hinterher ein tätiger Arzt sowieso regelmäßig tun muss. Und warum sollte der nicht im ersten Semester damit anfangen? Mhm. Ja, nutze die Zeit maximal aus. Wie verbreitet ist das denn? Machen das andere Fakultäten auch?
Ja, also alle Modellstudiengänge, die es gibt in Deutschland, machen große Anteile ihres Curriculums über POL, problemorientiertes Lernen. An vielen staatlichen Fakultäten gibt es so kleine Inselprojekte. Und da ist dann die Sinnhaftigkeit des POL nicht immer gegeben. Also ein Beispiel: in Bochum im Regelstudiengang haben die, ich glaube, es ist immer noch so, aber bis vor kurzem war es auf jeden Fall so, haben die Studenten studiert 4 Semester lang oder 3,5 Semester lang, quasi das gesamte vorklinische Wissen, was sie zum Physikum führt. Dann gab es irgendwie 8 Wochen Zeit oder bis zum Physikum oder länger, glaube ich, 12 Wochen. Davon sollten sie ein bisschen Lernzeit haben. Und während dieser Lernzeit wurden, glaube ich, 6 Polfälle angeboten in Gruppen. Also, und es ist halt einfach für staatliche Unis unglaublich schwer zu organisieren, weil so viele Studenten sind.
Es ist personalaufwendig und zeitaufwendig.
Da eben 200 Leute in kleine Gruppen gehackt. Nicht A6, sondern, glaube ich, A10. Auch mit einem Tutor versehen. Und dann haben die gesessen und Polfälle besprochen. Und dann aber wozu? Die hatten quasi das gesamte Wissen der Anatomie, Physiologie schon erarbeitet. Mhm. Das mussten sie an dem Fall nicht mehr machen. Mhm. Sie haben sich dann Krankheitsbilder daran erarbeitet, die aber im Physikum gar nicht gezielt abgefragt werden. Also es war, finde ich, wie so ein Feigenblatt. Man kann dann sagen, wir haben Pol angeboten. Meiner Meinung nach war es an der falschen Stelle.
Eher so ein Schnupperkurs ist das.
Ein Schnupperkurs. Manche haben es gemacht, hatten Spaß dran, andere haben gesagt, völlig idiotisch, da bleibe ich lieber zu Hause und lerne fürs Physikum. Und dann, wenn man es so einsetzt, dann finde ich, kann es verrufen werden. Dann können die Professoren sagen, ah, guck doch mal, das funktioniert nicht. Und wozu denn? Was soll das? Ein Aufwand. Und funktioniert. Und was kommt dabei raus? Gar nichts. Kann auch gar nichts rauskommen, weil es hatte gar nicht, das hatte kein Ziel, ist nicht eingebunden ins Curriculum ordentlich. Und sowas gibt es oft. Sowas gibt es leider oft.
Ja. Aber ich kannte das schon aus so Arzt-Patient-Kommunikation, Anamnesegruppen oder so, da wurde in Ansätzen Pol gemacht, weil man muss ja, wenn man dann eine gescheite Anamnese macht, eben auch ein Problem haben oder man findet einen Patienten vor oder Simulationspatienten. Und muss den befragen. So. Und verfolgt dann im Kopf eben diese Polschritte. Das würde ich jetzt sagen, dass das so ist, dass Pol ist. Aber zu der Zeit auch, als ich das selbst angeboten habe, da war es einfach nur fallbasiertes Lernen, so in Ansätzen hat man dann diese Sachen so verwendet. Ja, sonst weiß ich nicht, wo das noch eingesetzt wird. Also Modellstudiengänge ja, aber sonst.
Also ich glaube, es kann sich verbreiten, wenn man viel Manpower hat, dass man große Studentengruppen wirklich in so viele kleine Gruppen unterteilen kann.
Also wir haben jetzt 6 bis 7 als studentischer Anteil, also dazu 6, kommt ein ärztlicher und ein studentischer Tutor.
Ja.
Kann man das noch erweitern? Also ist 10 denn, wie du gerade von Bochum geschildert hast, die haben es nur 6 Wochen gemacht. Liegt es daran, dass es nicht richtig gegriffen hat, weil es nur 6 Wochen waren? Oder also sind 10 auch schon zu viel?
Von unseren Studis, was ich auch beobachte, würde ich Ihnen recht geben, die sagen immer, 6 ist super. Mhm. Ein 7. ist erträglich. Wir müssen manchmal 7 machen, weil in manchen Jahrgängen sind auch mehr als 42. Mhm. Ein 8. stört. Weil dann kommt, ja, dann nicht der 8. um Gottes Willen, nicht der 8. stört, aber
in Subgruppen.
Genau,
ja, die, dann die hat Gruppe man 2 Vierergruppen.
Die Gruppe die arbeitet sind zu klein. Nicht mehr zusammen. Mhm. Und unter 5 geht gar nicht. Also zu klein darf es auch nicht sein. Wenn manchmal sind Leute krank oder manchmal, ich habe schon erlebt, da sitzen nur noch 2 oder 3, dann wird es einfach schwer. Ne? Man möchte 6 Köpfe miteinander, mhm. die arbeiten sehr, sehr aktiv und 3, wenn da nur einer schläft, dann sind die 2 anderen fast verloren.
Oder wenn also ein Alpha-Tierchen da ist, was dann bestimmt, so genau. 2 kommen dagegen nicht an, mhm. aber 5 schon. Und also können das, sich dann einbringen. Das ist ja beides.
Ja, zwischen 5 und 7 ist gut. Mhm. Liegen wir ganz gut, finde ich.
Ja, das tun wir wohl. Und wie ist die Zukunft? Was, was gibt es für Zukunftsüberlegungen für Pol? Also beibehalten dessen, was da ist, verteidigen gegen vielleicht Strömungen, die da wieder zu viel an Leitplanken reinbringen, wie du es gerade skizziert hast?
Lustigerweise gibt es keine Angriffe. Ich erlebe nie, dass irgendjemand hier sagt, lass uns Pol wieder abschaffen. Also außer, dass einzelne Menschen sagen, ich komme damit nicht gut klar und mein Fach will ich da nicht irgendwie vertreten, habe ich eigentlich das Gefühl, dass eine relativ breite Zustimmung mittlerweile mhm. in der Fakultät zumindest hat, also bei den Beteiligten in Anführungszeichen mhm. Vorklinikern. In der Klinik setzt es sich nicht gut durch. Also wir haben immer gesagt, eigentlich wäre schön, auch nochmal Pol in den Blockpraktika in der Klinik zu machen.
Mit lebendigen,
mit einem lebendigen Patienten.
Ja, sicher.
Patienten.
Liegt ja nah.
Einige Kliniken haben das aufgenommen, einige sind da auch Vorreiter und machen so ein abgewandeltes, man muss es dann auch nicht mehr Pol nennen, aber wirklich Patientenvorstellungen besprechen. Auch wieder anhand dieser Besprechung da dann Lernziele stellen und am nächsten Tag dann im Blockpraktikum hm. nachbesprechen oder was man abends
vielleicht diese Gliederungsschritte hat. Dann dafür schon einsetzen.
Ja, aber also in dieser Form, glaube ich, gibt es in der Klinik sehr wenig in abgewandelter Form. Schon, aber es gibt eben auch viele Kliniken, wo das gar nicht gemacht wird. Also da könnte man mit Sicherheit noch immer, in der Klinik kann man immer noch weiterdenken und sagen, wie machen wir da den Unterricht?
Also ich denke,
das hat ja immer etwas damit zu tun, das problemorientierte Lernen arbeitet bewusst mit der Akzeptanz von Lücken. Mit 50 Patientenfällen ist man nicht durch jegliches Gebiet der vorklinischen Ausbildung gegangen. Damit arbeitet man bewusst, weil man sagt, die Studierenden müssen in dieser Zeit gelernt haben, zu lernen und sich Informationen zu beschaffen. Und wenn dann, um Gottes Willen, keine Fallgeschichte zu Nasennebenhöhlen existiert, obwohl die HNO-Heilkundler sagen, ganz, ganz wichtiges Gebiet, dann müssen die Studenten es schaffen, im HNO-Blockpraktikum sich das aufzusatteln und anzueignen, mhm. weil sie es eben im Pol gelernt haben zu lernen und sich mit Unbekannten auf unbekanntem Terrain zu bewegen. Das steckt dahinter. Und das können nicht alle, glaube ich, teilen. Man möchte gerne in Fächern Überblicke schaffen und möglichst viel von allem darlegen mhm. und so. Und dann bewusst zu sagen, nein, das ist nicht so schlimm, wenn das Thema gar nicht dran war. Das können die Studenten schon lernen. Wenn die wissen, dass das hinten nachher im 2. Staatsexamen kommt, dann lernen die das da. Und müssen es mhm. nicht unbedingt in dieser Session im Seminar alles abgehalftert werden. Aber die Tendenz ist natürlich da, also der Wille ist auch da. Wie geht's weiter mit Pol? Ich kann es nicht sagen. Manchmal denke ich, müsste doch mal wieder ein großer Umbruch kommen.
Das ist mein Einsatz.
Ja,
da möchte ich was zu sagen.
Und ich bin fantasielos in dem Gebiet, deswegen, Michaela.
Ja, was ich sagen möchte, das mit der Evaluation, das war natürlich auch ein Beitrag zur internen Qualitätssicherung. Mhm. Ne? Und das heißt natürlich, dass man das Bestehende erstmal untersucht, auch mit im Hinblick darauf, was kann man verändern, um die Qualität zu erhalten? Worauf muss ich fokussieren? Und wir haben eben Bei der Beobachtung jetzt in den Pool-Tutorien haben wir gesehen, da sind zwei Bereiche, wo wir investieren möchten. Das eine sind die Lernziele, das andere sind die Kausalketten, wo wir eben jetzt im Sommersemester verstärkt drauf achten möchten. Das, was den Umbruch anbelangt, da kann ich nur darauf verweisen, dass die Psychologie nach Witten kommt. Wir gehören dann auch zum Department, also das Department Psychologie gehört dann auch zur Fakultät Medizin, Gesundheit. Zur Fakultät Gesundheit. Mhm. Und das Schöne ist bei Psychologiestudierenden, die müssen sehr viel beobachten, die müssen sehr viel Rollenspiele machen, die müssen sehr viel üben und die können wir dann sehr schön als Simulationspatienten in den Pool-Tutorien brauchen. Dann können die halt ihre Versuchspersonenstunden, ihre Praktika und sonst was absolvieren, indem sie Patienten spielen im Pool-Tutorien und haben eben gleich die, lernen gleich die interdisziplinäre Arbeit eben mit Medizinstudierenden und ich denke, das kommt beiden Berufsgruppen zugute. Also auch in Anamnesegruppen, in Anamnesesituationen, aber auch im Pool-Tutorien, dass eben einfach, wenn die Psychologiestudierenden da sind, dann sind das 30 Menschen, die ganz viel lernen möchten, die sich einbringen möchten und da eben auch die Gelegenheit haben.
Also wird Pool dann lebendig sozusagen. Können
wir versuchen. Ja, aha. Ja, ja.
Also du kennst diese Idee noch nicht, die entwickelt sich gerade hier sozusagen am Tisch.
Ja, das ist so,
dass sie in diesem Kopf schon enthalten war.
Ja, genau. Und jetzt, wo ich eben...
Wir sind dabei, wo sich das Licht der Welt erblickt. Gut.
Nein, das ist schon so, ergibt sich einfach durch die Ausbildung in der Psychologie, dass ich das im Kopf habe. Das ist keine neue Idee jetzt von mir, sondern das ist ganz klar was wir eben in der Psychologie immer machen müssen, in unserem Grundstudium Dinge, die wir lernen müssen. Und deswegen ist das so, dass ich das mit dem Kollegen Robin Siegel, eben der jetzt auch auf meinem Zimmer sitzt, der auch Psychologe ist, eben schon so angedacht habe, was kann man alles machen. So, da sind wir im Moment beim Brainstorming. Und ich glaube, dass das wirklich eine schöne Möglichkeit ist, von vornherein dann interdisziplinär zu arbeiten und zu lehren und zu lernen.
Vielleicht so, was wir jetzt spontan gedacht, so im auch eher so im dritten oder vierten Semester, also wenn man dann sagt, man löst sich vom Papierpatienten irgendwann im fünften, sechsten, siebten kommt ja sowieso der Patient aus Fleisch und Blut, wenn er nicht vorher schon im U-Kurs greifbar gewesen ist, dass man diesen Übergang noch ein bisschen sanfter gestaltet, also mehr so als wie so ein Gradient. Und statt als harter.
Wir arbeiten jetzt immer mit so einer Krücke. Im vierten Semester gibt es ein paar Anamnesefälle, wo die Geschichte nicht mehr ausformuliert ist, sondern nur ein Satz. Frau Krüger kommt zu Ihnen und schildert, weiß ich nicht, irgendwas. Und dann müssen die Studenten den Tutor und den Co-Tutor befragen.
Ah ja.
Haben sie das schon öfter gehabt? Und wie lange haben sie das denn schon?
Ja, stimmt, so das habe ich auch einmal beobachtet.
Und die Tutoren haben quasi genau eine Vorlage, was sie darauf antworten sollen, auf diese Frage. Also die Studierenden erheben sich die Informationen, die sie sonst aus der Fallgeschichte rauslesen, quasi selber. Und das könnte man natürlich wunderbar mit simulierenden Patienten oder mit Patienten haben, die eben eine Rolle geschrieben haben und die dann eine andere Person sind. Das ist, knüpft dann wieder an, da sind wir wieder ganz, ganz vorne bei Konrad Schilly, der gesagt hat, Pol, ist ja ganz gut und schön, aber ist ja nicht mit echten Menschen. Schickt doch Patienten da rein. Und da haben wir dann immer
gesagt. Gut, da schließt sich dann der Kreis.
Schließt sich der Kreis. Und da haben wir immer gesagt, oh Herr Schilly, woher soll ich 7 Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild finden, die alle am Mittwoch, Nachmittag von 5 bis 7, hier auf der Matte stehen, in allen Tutorien sitzen und sich befragen lassen und dann wieder gehen. Ach, das waren für ihn völlig läppische Überlegungen und das wäre doch einfach zu regeln. Und wir würden uns jetzt so einfach mit den Polfallgeschichten auf Papier machen. Wir sind dann trotzdem dabei geblieben, weil so haben wir es überlebt. Aber da könnten wir tatsächlich diese alte Idee wieder aufleben lassen.
Das ist schön. Denke ich auch.
Na, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Die alten Ideen, sie tragen uns weiter.
Der alte
Konrad. Sie kommen wieder. Nach 20 Jahren stehen sie vielleicht dann doch wieder vor der Tür. In etwas anderer Form, aber so angepasst.
Getuned.
Ja, schön. Ich denke, damit haben wir den das Thema, was wir uns vorgenommen hatten, also Pol zu beschreiben, ein bisschen zu beleuchten, was ist das eigentlich und auch, dass daran geforscht wird, also der ganz andere Blick sozusagen von draußen, was kann man auch, weil wir sind ja eine Universität, wo immer die Lehre groß hochgehalten wird und es gibt ja, oder gab ja den Vorwurf, hier wird nicht genug geforscht. Wir sehen zum Beispiel, man kann Lehre und Forschung auf die wunderbarste Art und Weise verbinden.
Bildungsforschung.
Also Bildungsforschung. Genau. Da hat man dann im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut. Habt ihr noch ein Schlusswort? Möchtet ihr noch irgendwie den ultimativen Gedanken loswerden?
Ich weiß nicht.
Nee, Wünsche
ich,
äußern.
Habe ich jetzt schon. Ich glaube auch, ich bin nicht die Frau der Schlussworte.
Haben wir ja auch schon gehabt. Wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Gut, dann machen wir hier einen Schlusspunkt. Ich sage noch einmal ganz herzlichen Dank. Diesmal frage ich mal hinten an, oder mit dem Z, Frau Dr. Michaela Zupanik, Psychologin, arbeitet im Studiendekanat Humanmedizin im Department Humanmedizin, Fakultät für Gesundheit. Und da genau da ist auch Frau Dr. Katrin Peters, oder kurz Katrin genannt, mit Zweitfunktion Anatomie-Dozentin. Also sie macht das nicht nur theoretisch, sondern auch äußerst praktisch und steht hier sozusagen auch für die Studenten als, zumindest in den ersten Jahren ist das ja eigentlich, du bist die Bezugsperson Nummer eins, kann man ja nicht anders sagen. So, der Bezugsperson Nummer eins und der Frau mit dem Z am Anfang noch einmal ganz herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.